Ruhe.
Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Der 80. Spieleveteranen-Podcast ist da. Eine runde Zahl. Hoffentlich wird es auch eine runde Sache. Wir haben auf jeden Fall eine runde Runde mit ein, zwei ganz interessanten Themen, hoffe ich. Und ich begrüße in der allseits beliebten alphabetischen Reihenfolge Jörg Langer.
Guten Morgen, guten Abend.
Roland Austinat.
Rund wie immer. Guten Tag aus San Francisco.
Von wegen alphabetisch. Ich bin Heinrich Lehnhardt und es gibt einen Stargast. Erstmals bei den Spieleveteranen. Ist sicher wahnsinnig aufgeregt und ein bisschen schüchtern, aber das Publikum wird sicher ihm helfen, sich hier zurechtzufinden. Herzlich willkommen, Michael Graf.
Darf ich jetzt was sagen?
Und die naheliegende Frage ist natürlich, wer zum Geier ist Michael Graf? Weil es gibt ja vielleicht Leute, die jetzt nicht aktuell die GameStar verfolgen, was ein Jammer ist, weil da unter anderem viele tolle Artikel von mir erscheinen. Aber Micha, stell dich mal kurz vor.
Ich bin ja quasi sowas wie der Dodo unter euch Dinosauriern. Ich bin seit 13 Jahren bei der GameStar, also noch nicht wirklich der große Veteran, aber auch schon eine ganze Weile dabei.
Inzwischen ein Nachwuchsveteran.
Ein Nachwuchsveteran, sehr schön. Genau. Inzwischen Mitglied der Chefredaktion, dort verantwortlich für Kolumnen und Reports und Retro und alles, was Hintergrund ist. Also für auch viele der Sachen, die Heinrich für uns schreibt, die immer super sind, kann man super lesen. So, das war es auch mit Werbung.
Die hoffentlich auch super bezahlt werden, nicht wahr? Nicht wahr?
Natürlich, immer.
Und so pünktlich.
Genau. Und auch zuständig mit für GameStar Plus, was ja unser Abo-Modell ist, auf der Website, sprich mit Werbefreiheit. Und man bekommt aber auch die Hintergrundgeschichten dann noch mit dazu, manchmal in mehreren Teilen. Und da sitze ich eben den ganzen Tag, lese Artikel gegen, mache auch hin und wieder das ein oder andere Video und schaue mir Kinofilme an.
Das heißt, du bist jetzt der Richtige, wenn jemand wie der Jörg Langer, der Gründungschefredakteur, jetzt mal euch ein paar gute Tipps geben will, was er alles falsch macht heutzutage, oder?
Ja, absolut, ja. Ich gebe es dann weiter.
Es gibt sogar einen ganz konkreten Anlass, warum wir den Michael eingeladen haben. Nicht nur, weil er ein liebenswürdiger Mensch ist, der nette Sachen über mich sagt, sondern es gibt ein Thema, wo er uns heute ein bisschen was voraus hat. Und das Thema ist doch Veteranik gesehen, ist das ein Wort? Aus Veteranensicht nicht ganz uninteressant. Es ist nämlich in Deutschland bereits angelaufen, der Warcraft-Kinofilm. Zu dem es ja so gemischte Meinungen bisher gibt. Und normalerweise Leute wie Roland und ich, die in Nordamerika hocken, gucken immer so ein bisschen mitleidig herab auf die armen Europäer, weil die Sachen eher später kriegen oder Sachen laufen später an. Bei Warcraft hatten wir, Roland und ich, noch nicht die Gelegenheit, uns den Film anzugucken, weil der wirklich, ich glaube, am 10. Juni erst in Nordamerika anläuft. Und aus irgendwelchen Gründen.
Ja, die ist EM, aber schon, das sind die Gründe. Die EM in Europa wird alle Leute vom Kino weglocken, deswegen haben sie es da früher gestartet.
Ach, das ist ja der offizielle Grund oder eine Theorie?
Das ist die plausibelste Theorie, sag ich mal, die ich gehört habe. Das ist die plausibelste Theorie, weil sonst so ein Ding wird man auch, wenn auch dann auch gerade wegen Word of Mouth, was so ein bisschen irgendwie das runterreißen könnte, global auf einen Tag starten, dass alle sagen, jawohl, das Ding kommt raus, alle gehen rein und die nehmen erstmal die Kohle mit der ersten Wochenenden und wenn sich dann rumspricht, der ist vielleicht nicht so der Kracher, dann ist das Geld schon im Säckel, aber wenn der halt in so verschiedenen Regionen Stück für Stück rauskommt, dann sind vielleicht das deutschen Mächtigen oder die englischen, die Kritiken aus England oder so halt, die auch in den USA ankommen, weiß man nicht, ob die sich so auf den Kinobesuch auswirken könnten. Sorry, lange Rede.
Also da werden wir ein bisschen drüber plaudern. Ich habe da vielleicht noch ein paar Erinnerungen an den Set-Besuch vor 2 Jahren. Der Film wurde ja im Raum Vancouver gedreht, lang, langes her. Und dann haben wir auch eine passende PC-Player-Ausgabe heute, in der wir blättern wollen. Da wurde nämlich das erste Warcraft-Spiel getestet. Bevor wir damit loslegen, vielleicht ein paar kleine gemischte Sachen. Roland, willst du anfangen? Was hast du denn zu verkünden?
Ich habe schon beim letzten Patreon-Podcast, kleiner Hinweis hier unauffällig, auf die neue Kickstarter-Kampagne von Chris Hülsbeck hingewiesen. Der macht nämlich zum 25-jährigen Jubiläum von Turrican 2 eine neue Soundtrack-CD und auch diesmal als Vinyl-Ausgabe und mit neuen Zeichnungen und Prints und Geschichten. Und die ist inzwischen erfolgreich zu Ende gegangen. Aber der Chris, der alte Fuchs, der sagt, Mensch, wer noch irgendwie da einsteigen möchte und das noch nicht alle 1000, der auf, ich glaube, das Ding ist auf 1000 physische Dinger begrenzt, noch nicht alle 1000 verkauft sind, kann auch jetzt noch einsteigen, wer möchte. Und der Link dazu wird sich dann auch auf unserer Webseite befinden. Und es gibt einen neuen Kickstarter. Und zwar gibt es in England einen netten Menschen namens Sam Dyer, wenn ich mich nicht ganz vertue. Der schreibt schon eine Weile Bücher und die sind ziemlich gut aufgemacht zum Thema Retro-Computer, Retro-Konsolen. Und das vierte Buch mit dem vierten Kickstarter, den er startet, geht ums NES, das Nintendo Entertainment System. Und er hat dann da auch schon Bilder auf der Kickstarter-Seite drauf. Das Ding ist dann hochqualitativ, hochwertig mit genähtem Rücken. Wer das kennt als Buchfan, nicht nur geklebt. Man kann das Ding hinlegen und ganz aufklappen. Die Seiten schließen nicht von alleine und so. Und aufwendig gemacht und auf jeden Fall empfehlenswert zu unterstützen. Ich habe es gestern Abend gemacht und auch da schaut mal auf unsere Seite.
Der hatte doch unter anderem auch so ein Amiga Coffee Table Book schon gemacht, ne?
Genau, C64, Amiga und Spectrum und jetzt das Amiga war das letzte gewesen, wenn ich mich ganz vertue, und jetzt ist das neueste eben das zum NES.
Und das ist also so, wie gesagt, also Coffee Table Book, das ist mehr, glaube ich, Richtung Bildband. Also groß, schönes Layout, viele Bilder, tolles Papier, aber ist jetzt eher weniger Text. Kann man das so sagen?
Es sind schon noch Text drin, also es ist nicht ganz so vollgeknallt wie die Gameplan-Bücher von Kollege Winnie, aber er hat auch schon Sachen drin von Augenzeugen und von Programmierern. Da sind dann irgendwie Leute drin, so aus der britischen Szene, die dann damals Sachen geschrieben haben für Nintendos erste richtig riesengroße Konsole. Und da hat er schon, glaube ich, ein halbes Dutzend von Leuten drin. Und der ist eigentlich ganz rührig, da nicht nur das Ganze mit Bildern zuzukleistern, sondern hat eben auch gute und wirklich gut recherchierte Texte drin, die er nicht nur aus dem Netz abschreibt, sondern eben neu dafür schreiben lässt, immer extra.
Jetzt muss ich natürlich mit so einem jungen Gast da gleich mal dumm fragen. Michael, deine Generation, kennt ihr das NES überhaupt noch?
Das ist was Japanisches, oder? Nein, das kennt man schon noch. Also so jung bin ich ja auch nicht mehr. Es gab tatsächlich damals, also ich hatte selber keines, also allerdings das SNES, nicht das Ur-NES. Es gab damals tatsächlich Schulkumpanen von mir, die noch eins hatten.
Ah, aber du warst dann schon die Generation 16-Bit.
Mehr oder weniger. Ich hatte halt, mein Bruder ist wesentlich älter als ich, 14 Jahre. Das heißt, der hat das so ein bisschen von Anfang an mitgemacht und hatte auch noch einen uralten, mein Gott, was war das? Ich glaube, irgendein Amiga oder ein Atari. Mein Gott, siehst du mal, ich weiß es nicht mal mehr, zu Hause stehen. Deshalb, ich kenne schon noch die Anfänge, aber eher passiv. Und als ich dann so richtig eingestiegen bin, ja, da war es schon bei 16-Bit.
Ah, okay. Also das heißt, du hast wirklich mit Videospielen angefangen und bist dann erst so nach und nach Richtung PC. Hast du dich durchgespielt?
Ja, also rudimentär zumindest. Also mit irgendwie, wir haben halt, wie gesagt, mit meinem Bruder habe ich damals noch diese uralt Big Duck und sowas, River Raid, ist das immer noch initiiert eigentlich? Ja, ich weiß nicht.
Ich glaube, es verjährt inzwischen.
Hoffentlich, fingers crossed. Also diese so olle Kamellen gespielt. Ich habe dann immer bei irgendwelchen, wie gesagt, bei irgendwelchen Schulfreunden Konsole gespielt, hauptsächlich, weil die hatten alle keine PCs. Ich war dann aber der Erste mit einem PC.
Welches Jahr war das?
Ach, das darfst du mich nicht fragen. Das war 1900... Es war immerhin schon 1900, nicht wie bei euch.
Vorsicht. Hast du schon eine Soundkarte, junger Mann, oder eine Grafikkarte, oder musstest du noch irgendwie auf bernsteinfarbenen Monitoren arbeiten?
Nein, das war, ja, da müsstest du schon eine Grafikkarte gehabt haben. Wann war das denn? 1900? In der irgendwann?
Was war es, ein XT, was ein AT, was ein 3,16er, schon ein 4,86er am Ende? Man weiß es nicht.
Es müsste ein AT gewesen sein. Das war, glaube ich, wie gesagt, es war irgendwie Anfang der 90er.
Was war denn das erste PC-Spiel, an das du dich erinnerst? Da kann man es einkreisen.
Also das erste Spiel, das ich tatsächlich versucht habe, selber zu spielen, war Space Quest 4, glaube ich.
4? Das war auch so 94, das sowas, so aus dem Bauch.
Frühe 90er.
Sowas, ne?
Frühe 90er.
Ja, ja, genau, also irgendwie sowas um die Ecke rum, ja.
Jungspund, Mann, was für ein Jungspund.
Das geht jetzt die ganze Sendung so, keine Sorge. Genau, das war jetzt Rolands kleine Team. Und ich habe, ich wollte nur eins erwähnen. Gott, wie zurückhaltend. Ich wollte nur erwähnen, die Ankündigung eines ganz interessanten Remakes. Und zwar gibt es da einen Publisher namens Dotemu, die immer wieder ganz qualitativ gute und respektvolle Neuauflagen von alterwürdigen Spielen machen. Und die lassen gerade entwickeln ein PC-Remake eines kultig verehrten, aber auch jetzt nicht so bekannten Sega Master System Moduls namens Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Und das spielte sich grundlegend anders als die Wonderboy-Anfänge. Wonderboy war eigentlich ein sehr simples Automaten-Jump'n'Run. Und das war wirklich mal so ein Action-Adventure, so Metroidvania-Stil. Es gibt also einen ersten Trailer und ich bin von dem neuen Grafikstil hin und weg. Das ist also wirklich so beste Zeichentrickqualität. Und bei der Entwicklung lässt man sich wohl auch beraten von einem der Original-Japaner, die das damals für Sega unglaublich. Also liest sich alles sehr verlockend und wir werden auch mal den Trailer verlinken auf spieleveteran.de. Einfach mal angucken. Sieht aber unglaublich charmant aus und sogar die richtige Mischung zwischen Oldschool und moderne, geschmackvolle Grafik. Das wäre so meine Meldung des Monats sozusagen. Jörg, hast du irgendwas
zu melden? Das kommt für mobile raus oder für kommt das nur für mobile raus? Weil ich weiß, Dotemu, die haben doch auch The Last Express gemacht für iOS damals. Machen die es jetzt aber auch für normale stationäre Computer oder ist es nur so Mobilzeugs?
Das wird, glaube ich, PC, lass mich mal gerade nachgucken. Wir haben doch hier alles. Das ist ein PC und Konsolen. Also nix Handys, nix Smartphone. Das wird ein richtiges Spiel, was man mit richtigen Controllern bedienen kann. Und ja, genau. Also deswegen, also es ist einfach, kam jetzt für mich etwas überraschend, die Ankündigung. Und es ist auch eins von den Spielen, an die ich mich noch ganz dunkel erinnere, habe ich nie richtig gespielt. Aber was so im Lauf der Jahre immer kultiger wurde. Aber wie gesagt, Sega Master System, ne? War jetzt nicht so wahnsinnig bekannt. Aber einfach mal gucken. Sehr schön geworden. Jörg, hast du noch irgendwas oder in eigener Sache oder irgendwelche Urlaubserlebnisse zu berichten?
Ja, jederzeit. Also Urlaubserlebnisse. Ich wollte eigentlich viel spielen und habe dann eher Binge-Serien geschaut. Ich habe House of Cards, die neue Staffel am Stück quasi angeguckt.
Oh, da bin ich noch mittendrin. Nicht sagen, wie es ausgeht.
Und schade, dass am Ende dann beide sterben, gell?
Und bei Game of Thrones neulich.
Und Game of Thrones habe ich dann auch jetzt die ersten 6 sind's, glaube ich, bislang endlich mal angeschaut. Hatte ich auch noch keine Zeit dazu.
Und das Ende von der 5. Folge.
Ja, und da vergeht schon etwas Vorsicht, Zeit.
Auch nicht gesehen.
Also, die sind ja immer so eine Stunde lang ungefähr, so wir reden jetzt schon mal von, was weiß ich, 18, 20 Stunden, die ich gerade erwähnt habe. Da geht dann schon Zeit verloren, man kann es auch nicht so, finde ich, so nur am Stück angucken, man muss auch schon mal dann Pause machen. Und das war, was ich im Wesentlichen gemacht habe und
also gar nicht. Klingt nach einem gelungenen Urlaub.
Gar nicht.
Die Kinder ausgesperrt so draußen, geht spielen draußen, bis die Sonne
untergeht. Ja, das ist ja das Dumme, dass die Kinder dann auch immer rumhängen und man sie irgendwie beschäftigen muss.
Die Frau hat auch Mensch und Ärger.
Also bei Game of Thrones kann man ja so viel lernen, so genau. Später für die Karriere, das Berufsleben und so.
Ja, warum? Game of Thrones ist ja eh nicht mehr spannend, weil es hat sich irgendwie so weit von den Büchern entfernt, dass auch Leute, die schon längst tot sind in Büchern, im Film oder in der Serie immer noch tragende Rollen spielen oder
was?
Wiederkommen oder gar nicht gegangen
Vorsicht,
sind.
Vorsicht.
Naja, gut, also man kann jetzt nicht sagen entfernen, weil sie sind einfach, sie haben die Bücher überholt. Das heißt jetzt
Nee, das stimmt nicht ganz. Also klar, sie haben die Bücher überholt, aber gleichzeitig sind Dinge, die in den Büchern schon passiert sind, ignoriert worden. Also zum Beispiel ist eine Person...
Spoiler, Vorsicht.
Okay.
Es gibt Leute, die fassen dich ja, noch mehr.
Du kannst mich nicht anders als anzweifeln in meiner Aussage und mir dann verbieten, dir einen Beweis dafür zu liefern. Also du musst mir jetzt einfach geschickt. Glauben und die Zuhörer da draußen auch.
Ja. Haus Lannister macht das immer so.
Genau.
Beim Tischgespräch.
Und nö, ansonsten bin ich ganz begeistert, dass ich jetzt unter die Let's Player gehen durfte auf meine alten Tage noch. Ich bin bei einer 30-Folgen-Serie, die ich aufnehme zu Dark Souls 3. Nicht ganz freiwillig, aber es gab Geld dafür von unseren Usern. Für Geld mache ich ja alles.
Hast du die Dinge schon durchgespielt? Yakuza 27 oder so? Das ist schon vorbei,
nee,
oder?
Yakuza, da haben wir 30 Folgen gemacht. Dann habe ich höflich gebeten, spende doch so ein bisschen Geld, nicht dann mache ich weiter. Aber das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber das hat dann doch nicht so viele Leute interessiert. Also Yakuza, muss man auch dazu sagen, ist in Deutschland eigentlich nicht bekannt. Also das ist... Naja, aber Dark Souls, muss ich sagen, wirklich schön, und vor allem, ich bewundere jetzt im Nachhinein noch sehr viel mehr die Let's Player. Ich meine, wir machen uns da, also jetzt hier GameStar darf ich da, glaube ich, mit in einem Atemzug nennen. Ihr macht ja sehr, sehr schöne und auch lustige Videos mit einigem Aufwand. Wir versuchen das auch bei Gamers Global, und da steckst du halt wirklich teilweise Stunden in eine Viertelstunde Endmaterial rein oder teilweise eine Stunde in eine Minute oder irgendwas, je nachdem. Und bei einem Let's Play spielst du und veröffentlichst den Mist. Das ist so unglaublich effizient. Das ist so fantastisch. Und ich bewundere diese Menschen da draußen, die das mit großem Erfolg machen. Und
ich bewundere noch viel mehr, die es sich angucken noch. Da staune ich noch viel mehr drüber.
Ja. Also natürlich geht das nicht für mein Dark Souls Let's Play. Das ist natürlich fantastisch in seiner Unbeholfenheit. Aber ja, ich bewundere das, weil also so effizient Inhalte generieren, das schaffst du sonst maximal noch mit Podcasts.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch alten Leuten geht, aber ich schaue das mal.
Aber wann denn? Was guckst du das denn an irgendwie? Ich meine, das sind nur begrenzte Wachphasen oder lässt es so nebenbei laufen, wenn du irgendwie abspülst
wenn oder am Klo bist
oder sowas halt dann da. Ich weiß ja nicht.
Nein, immer mal wieder. Einfach, wenn ich Zeit habe. Auch im Bus oder sowas. Wenn ich zur Arbeit fahre. Jederzeit.
Und dann kommt der Gauner und nimmt dir das Handy aus der Hand und springt aus dem Bus raus und so, wie hier in San Francisco ist. Das ist einer der Hauptverbrechen quasi. Leuten wird ihr Telefon entrissen und dann springen sie aus dem Bus.
Ich glaube, in München ist eher das Problem, dass die Leute noch ein Telefon zustecken, weil sie sagen, du hast nur ein iPhone 5? Meine Güte, armer Kerl.
Sehr gut. Wo kamen wir nochmal her, aus welchem Thema? Harare.
Genau. Und
bei kleinen Vermischten, aber ich glaube, das war's.
Mein schönstes Urlaubserlebnis, ganz genau.
Jetzt haben wir genug gemischt. Apropos Urlaub, wir nehmen diese Folge kurz vor der E3 auf, doch immer noch eine relativ bedeutsame Messe, was Spieleankündigungen angeht. Und wir werden wohl auch irgendwie, wie im letzten Jahr, eine Patreon-Special-Episode während der E3 aufnehmen. Oh. Mal gucken, wann und wie genau. Aber wer uns auf Patreon unterstützt, okay, das reicht. Aber vielleicht mal kurz in die Runde gefragt, Richtung Vorfreude, wer fährt denn, wie freiwillig fährt er hin, oder auch egal, ob er denn fährt oder ob er nicht fährt, wer erwartet oder erhofft oder wer befürchtet denn was die E3 dieses Jahr uns bringen wird?
Ich bin sehr gespannt dieses Jahr. Es gibt ja irgendwie quasi so zweieinhalb E3s dieses Mal. Es gibt einmal die alte, herkömmliche im Convention Center, dann gibt es ja diese E3 für alle. Motto, in wenigen Minuten wurden Zehntausende von Karten so Gamescom-mäßig verkauft, und dann haben eben nochmal Activision und EA und weiß nicht noch wer noch alles ihre externen Geschichten, wo EA dann irgendwie Nachtclub mietet oder was und dann auch Leute reinströmen lässt und die Rennereien noch schlimmer macht für die armen Journalisten, die hinfahren. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das irgendwie lohnt, ob die ganzen Zersplitterungen irgendwie dem Ganzen nützen oder schaden, oder beim nächsten Jahr gar keine E3 mehr haben, wie wir sie kennen, sondern alles offen ist, so wie Gamescom, und dann hast du irgendwie ein Pressezentrum, wo halt eben du in Ruhe Sachen angucken kannst und Leute interviewen kannst, und der ganze Rest ist halt einfach nur so Massenthema. Und ich bin gespannt, was die und wie sie den Leuten verkaufen wollen, die Xbox One 1,5 und PlayStation 4 1/4 oder so, wie sie das Ganze dann irgendwie in die Menge schmeißen werden und mit welchen Killer-Argumenten die Leute doch jetzt doch bitte auf eine neue halbe Konsolengeneration umsteigen sollen. Das ist so meine Spannung, in Anführungszeichen.
Aber Sony zeigt doch seine neue PlayStation gar nicht, oder? Sie hat noch mal irgendwann gesagt, nee, ist noch nicht ganz so weit.
Du. Also aktuell hat noch keiner irgendwas bestätigt, aber die Gerüchteküche deutet stark darauf hin, dass Microsoft mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl irgendwas sagen wird. Da gibt es ja Gerüchte jetzt sogar um zwei Modelle, also einmal eine Slim-Version der jetzigen Xbox One oder nächstes Jahr eine angeblich, alles geraten, gell, viermal so leistungsfähige neue Xbox One oder One and a Half oder wie auch immer. Und Sony hatte mal vor einiger Zeit mal was angedeutet, aber bisher auch wenig im Detail gesagt. Also ich rechne von beiden Firmen mit irgendwelchen Ankündigungen. Und vielleicht sagt
also ja auch irgendwas sagen müsste schon mal, weil angeblich haben sie auch schon auf der GDC das ganze Ding den ganzen Entwicklern gezeigt, also dass sie irgendwie die Leute heiß machen. Aber natürlich klar, wenn du sagst, du hast noch viele Spiele, die jetzt kommen, Motto, jetzt gibt's hier noch ein neues, weiß nicht was, Destiny ist das schon wieder munkeln, da liegen sie schon richtig rum und so weiter und das oder Add-on noch halt für die alten Konsolen. Die wollen ja eben noch halt die alten Konsolen verkaufen und nicht alle Leute warten, dass sie dann sagen, okay, komm, pfeif drauf, ich warte dann bis nächstes Jahr und so. Das schadet ja auch dem Handel so ein bisschen und den Herstellern.
Ja, was heißt die alten Konsolen? Ich meine, es geht ja in beiden Fällen um Upgrades der bestehenden und die Spiele sollen ja kompatibel bleiben. Also es würde jetzt nicht eine neue Konsolengeneration eingeführt. Ich könnte mir bei Sony übrigens vorstellen, dass die tatsächlich nichts zeigen. Um da nicht die schlechte Presse zu bekommen nach dem Motto, ihr PlayStation VR ist eigentlich gar nicht so richtig in der Lage, mit einer normalen PlayStation abgespielt zu werden, bla bla bla. Und B, könnte ich mir vorstellen, dass die, weil sie ja im Oktober die PlayStation VR angekündigt haben, aber noch ohne genauen Tag, dass die vielleicht sogar die Paris Game Week wieder nutzen für eine größere Geschichte. Die ist Ende Oktober, glaube ich. Und vielleicht wird da dann auf einmal mit PlayStation VR die Luxusvariante noch vorgestellt. Aber keine Ahnung, unter Umständen wissen wir es ja in 10 Tagen.
Also ganz genau. ohne VR können die aber auch nicht an den Start gehen. Also gerade, weil die ja, wie du sagst, die kommen raus im Oktober und die wollen den Leuten zeigen.
Nee, halt, ich sage nicht ohne VR. Ich sage nur, dass ich nicht zwingend erwarte, dass Sony jetzt eine PS4 Neo oder wie auch immer vorstellen muss auf der E3.
Sie würden dann halt eben nur, in Anführungszeichen, Spiele zeigen, die noch nicht so toll aussehen in den VR, bis dann halt die neue rauskommt, wo es dann noch wieder doch toller aussehen könnte oder sowas. Weißt du, was ich meine? Wo es dann auch so ein bisschen komisch wäre.
Ja, aber du kannst ja VR eh nicht demonstrieren, also zumindest nicht auf einer
Bühne. Und ich sag eben noch, den meisten Leuten ist das Thema VR eh Schnurz.
Heinrich, sorry. Nicht wieder von dir auf andere schließen. Mensch.
Nein, ich sag das einfach mal so. Nach dem Motto, ob jetzt da die PlayStation, was wollen sie noch dieses Jahr verkaufen, wie viel zig Millionen? Ich glaube, das ist von VR relativ unabhängig, aber das nur so als Privatmeinung. Ihr braucht ja nicht auf mich zu hören. Aber so irgendwie so bestimmte Spiele freut sich jetzt keiner drauf oder lass uns mal überraschen, es kommen eh die üblichen Fortsetzungen. Es gibt wohl neues Destiny, es gibt ein neues Call of Duty, die üblichen Verdächtigen, oder
neues Battlefield, oder? Battlefield 1, so Geschichten.
Ne? Ja gut, also ja. Die Namensfindung.
Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil viele Sachen werden ja gar nicht mehr auf der E3 angekündigt, sondern vorher, weil alle in die Fallout-Panik verfallen und gesehen haben, hey, letztes Jahr bei Fallout 4 hat es auch funktioniert, das haben sie schön vor der E3 angekündigt und alle haben Hurra gerufen und jetzt macht's irgendwie jeder. Also all die wichtigen, also vielleicht nicht alle, aber viele der wichtigen Sachen sind ja eigentlich dann schon vor der E3 draußen. Und in Los Angeles gibt's dann vielleicht nur noch irgendwie ein nettes Video dazu oder so.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also zumal ja die E3 in den letzten Jahren eh schon immer mehr zu so einer Trailer-Schau verkommen ist, wo du vielleicht noch ein Drittel der Spiele, wenn du überhaupt tatsächlich anspielen konntest. Mhm. Und das fand ich schon immer schade. Ich meine, man gibt viel Geld aus, um da hinzufliegen oder Leute darüber zu chatten und dann machen sie im Prinzip das, was auch ein Livestream könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so die erste E3 und ich will die überhaupt nicht schlecht reden, also sie wird bestimmt spannend und so weiter. Aber wo ich jetzt privat, außer ich vergesse jetzt wirklich was Wichtiges, wo ich privat wirklich kein Spiel habe, wo ich mich jetzt drauf freuen würde. Ich muss dazu sagen, ich fliege auch nicht drüber, es machen hier der Christoph und der Benjamin von uns. Aber also selbst wenn ich jetzt rüberfliegen täte, wüsste ich nicht, wo mein privates Herz für
beben
würde, sozusagen.
Kein Zelda für dich so?
Ja, stimmt, das Zelda, aber das habe ich schon, ja doch, das Zelda noch am ehesten, ja. Das habe ich noch nicht selber spielen können. Das wäre es am ehesten, wobei das kann ich eine Woche nach der E3 auch in Deutschland bei so einem Nach-Event
ja,
in
richtig, Frankfurt auch spielen. Gewesen, ja.
Aber das hätte ich auch gesagt, das wäre tatsächlich das Einzige, von dem ich gerade sagen würde, das würde mich jetzt mal reizen. Also das neue Zelda ist immer super,
trotz der Jugend, trotz deiner Jugend quasi, bist du noch Zelda kompatibel?
Ja, das ist das Erste, was ich dann spiele.
Nein!
Nein, Quatsch, natürlich nicht.
Mein erstes Zelda.
Nur Spaß, nur Spaß. Nein, also Zelda, ja, klar, natürlich, schon einige gespielt. Und es wäre endlich mal ein Grund, sich eine Wii U von irgendjemandem auszuleihen.
Oh ja, es gibt schon ein paar nette Spiele mittlerweile für die Wii U. Also, man muss es nicht unbedingt Star Fox nennen, aber... Nee.
Zombie U, stark unterschätzt Zombie U, kann ich sagen. Ein sehr, sehr stark unterschätztes Spiel.
Ja, aber ich sag mal so, wenn das Zelda nicht 2017 käme, sondern 2014 gekommen wäre, dann wäre vielleicht auch der Weg der Wii U eine etwas andere gewesen. Das ist für mich das große Versagen des Traditionsherstellers, dass sie es eigentlich nicht geschafft haben, also wirklich die zu erwartenden Großkaliber rechtzeitig aufzufahren. Das ist ja jetzt der Versuch und darum ja auch die Verschiebung auf, glaube ich, was war es, März 2017, im Prinzip erst mit der NX das dann zu bringen, das halt dieses Mal richtig zu machen bei der nächsten Inkarnation.
Ja, und dann können wir uns doch auch langsam unserem großen Thema annähern.
Das ist natürlich ganz kurz, Heinrich, du freust dich auf gar nichts mehr bei der E3 oder du freust dich, dass du nicht hinfahren musst? Oder?
E3 ist... mal gucken. Also ich freue mich immer auf Überraschungen, aber da weiß ich ja noch gar nicht, was es sein soll. Das ist ja keine Überraschung mehr. Also ich glaube, das war ja letztes Jahr bei der... wie war das mit Fallout 4? Das hatte doch Bethesda auf der Pre-E3-Pressekonferenz.
Nee, das gab's schon vorher, das gab's schon vor der Pre-E3-Konferenz. Genau. Auf der E3 gab's nur Fallout Shelter als richtig neues Ding halt dann da. Aber das Ganze, das andere wurde schon vorher bekannt gegeben, wo uns die alle die Haare gerauft haben und dachten, Mensch, wie können die das schon ohne die ganzen E3-Donnerhall da ankündigen?
Ach, das war nicht schon voroffiziell.
Ja, ja.
Ich weiß noch, was bei Fallout 4 so erstaunlich war, ist, sie zeigen es zum ersten Mal und ach ja, und in 3 Monaten wird's verkauft. Das ist ja eher ungewöhnlich, ne? Weil sonst ist ja so, es wird was angekündigt und dann... Ich weiß ja, nicht, dann oft der ersten Jahr später.
Das trendet ja momentan so ein bisschen. Jetzt auch wenn du guckst mit Civilization 6, jetzt angekündigt, im Oktober ist es im Handel. Also es haben wirklich momentan alle, laufen dem so ein bisschen hinterher und haben gesehen, bei Fallout hat diese kurzen Kommunikationszeiträume, das scheint zu funktionieren. Also machen wir es doch einfach genauso. Und jetzt mal gucken, ob sie damit auf die Nase fallen oder ob es tatsächlich klappt.
Und neu war es ja nicht. Das haben die Japaner schon in den 90ern gemacht. Ich meine, hier sehen sie im Sommer Final Fantasy 7 und im Herbst kommt's. Oder hier sehen sie jetzt, weiß ich nicht, Parasite Eve, Resident Evil, im Herbst kommt's. Das ist ja eigentlich keine neue Erfindung, die ganze Nummer, ne?
Aber ja, ich hab jetzt wirklich jetzt von den bekannten Sachen ist jetzt nichts Bestimmtes und ich bin ja eh nicht auf der Messe, ich guck mir halt wieder ein paar Livestreams an. Aber ich hoffe, dass es sowas wie eine Überraschung vielleicht irgendwo noch gibt. Das wäre nett. Aber wenn nicht, mein Gott, schauen wir mal. Nö, also.
Gibt es ja bestimmt. Also es wird ja auch gemunkelt, dass Bethesda irgendwie, also das ist jetzt natürlich keine große Überraschung oder kein tolles neues Spiel, aber immerhin irgendwie so ein remastertes Skyrim machen möchte mit irgendwie toller neuer Grafik und schöneren Drachen, wie auch immer. Aber das wäre zumindest was viele Leute wollen, glaube ich.
Echt? Das gleiche Spiel nochmal spielen? Nicht was Neues, sondern die gleiche Nummer nochmal all den ganzen Käse jetzt in HD vom Berg rollen lassen oder sowas halt?
Na Logo, jetzt hast du die ganzen Let's Plays gesehen, jetzt willst du es auch selber nochmal spielen.
Okay.
Nee, vielleicht, weiß ich nicht. Es gab ja immer wieder Gerüchte über so einen HD-Remaster von Skyrim und jedes Mal wirklich war halt das Leserfeedback, boah, hoffentlich machen sie das jetzt endlich auf der Xbox One oder PS4. Mal schauen. Ich glaube, Geld könnte man damit verdienen.
Da würde ich lieber ein Remake sehen von Oblivion mit besserem Deutsch und weil das Ding war auch nicht so schlecht. Also dass das nochmal in richtigen HD rauf für Xbox und PS4 und so.
Oh. Oh, ja.
Aber jetzt kommen wir zum wirklich großen Thema, auf das alle schon gewartet haben. Ganz aktuell, wir reden über die Fußball-EM in den nächsten 2 Stunden.
Sehr gut.
Das war ein Witz.
Deutschland!
Nicht abschalten!
Deutschland!
Es ist natürlich ein Jammer, dass der Kollege Hengst heute nicht in der Leitung ist. Der hätte mich jetzt schon interessiert, inwieweit er als Hamburger, der in Österreich wohnt, wie er das dann so... bei der EM jetzt Gott, macht.
Der muss patriotisch ja völlig verwirrt
Spielt
sein.
Spielt Österreich mit, ja oder grauenhaft. Wie haben die eine Mannschaft?
Ja, wie ist ja, das ja. Ja, es könnte man Witze machen
Österreich?
Und sagen...
Österreich darf mitspielen bei der EM?
Ja, ja gut,
sie haben... Und Zypern nicht? Also irgendwo gibt es auch Grenzen. Also,
sie haben ja die Anzahl der Teilnehmerländer jetzt so weit aufgestockt, dass auch Fußballtitanen wie Österreich oder Albanien die Qualifikation mal schaffen können.
Oi.
Ja, ich würde sagen, es haben ja auch schon Mannschaften gegen die Slowakei verloren.
Oder unentschieden gegen Österreich gespielt, aber lassen wir das.
Ach, damals Cordoba.
Die Schande,
78.
Die
Schande. Krankel. Ach, das war so herrlich, der Edi Fingerl, der österreichische Fernsehreporter, ist ein Klassiker. Die jungen Leute finden es sicher auf YouTube, der originale ORF-Kommentar, wie halt Österreich damals 3-2 gegen die Deutschen gewonnen hat und wie sich der Edi Fingerl sehr gefreut hat und abbusseln möchte ihn, den Krankel, und herrlich. Okay, soviel zur Fußball-EM. Aber es gibt ja noch ein Medienereignis, und da haben wir uns ja heute extra einen von Deutschlands renommiertesten Filmkritikern eingeladen, denn der hat ihn schon gesehen, den Warcraft-Film. Was Hast man noch jetzt dann
eingeladen?
So. Was man Sorry. Jetzt so. Was man jetzt so gehört und gelesen hat, ist es ja sehr, sehr, sehr gemischt, um es mal freundlich auszudrücken. Also, wie ist er jetzt nun, der Warcraft-Film? Ist es wirklich wieder eine von diesen Katastrophenverfilmungen, wo man sagt, oh mein Gott, da wurde irgendwie nur ein Spielname genommen, irgendwelchen Mist abzuliefern, oder steckt da ein bisschen mehr dahinter?
Also das ist es definitiv nicht, finde ich. Ich habe es auch in meiner Kritik geschrieben für GameStars, ich hatte, nachdem ich aus dem Kino gekommen bin, ein bisschen das Gefühl, zwei unterschiedliche Filme gesehen zu haben. Das eine ist ein Fanfilm eigentlich. Und wenn man Fanfilme kennt, gibt's ja auch genug auf YouTube zu Star Trek und sonst was. Das ist halt immer erzählerisch und dramaturgisch sehr unbeholfen, was da auf der Leinwand passiert. Aber man merkt ihm in jeder Sekunde an, dass es den Universal und Legendary und Blizzard eine Herzensangelegenheit war, das auf die Leinwand zu bringen. Es hat ja auch lang genug gedauert, aber man sieht dann wirklich den Film an, wie viel Mühe da drin steckt und wie originalgetreu er einfach dieses Universum abbildet von irgendwelchen Details. Da steht dann irgendwie der Murloc im rauschenden Bach und jede Stadtwache trägt Plattenrüstungen. Die Orks sehen fantastisch aus, diese computergenerierten Orks, hätte ich nie gedacht vorher, haben sie aber toll hingekriegt. Und es sieht einfach 1:1 aus wie Warcraft. Das ist der eine Film. Der andere Film ist sozusagen der klassische Fantasy-Film. Und wenn man das vergleicht mit einem Herr der Ringe und sich die Dialoge in dem Warcraft anschaut und die Charaktere und die schauspielerische Leistung, dann kannst du halt einfach nur mit dem Kopf schütteln. Aber ich muss sagen, für mich als Warcraft-Fan, und ich bin tatsächlich, dafür bin ich immerhin alt genug, um Warcraft von Anfang an erlebt zu haben, als alter Warcraft-Fan hatte ich eine Riesenfreude an dem Film und kann es nicht erwarten, einen zweiten Teil zu sehen. Alleine schon, weil ich sehen will, was sie noch mit genau dieser Technik und diesem absurden Budget, was sie da verfeuert haben, noch auf die Leinwand bringen können.
Interessant. Also du würdest jetzt sagen, also auch trotz der angesprochenen Kritikpunkte, die mich jetzt eigentlich abschrecken würden, ne, nach dem Motto Dialoge und es holpert so vor sich hin, würdest du trotzdem sagen, also wer die Spielserie kennt und schätzt, für den lohnt sich's trotzdem?
Das würde ich definitiv sagen, ja. Also es gibt halt Stellen, wo du dich auch als Warcraft-Fan nur den Kopf schütteln kannst oder dich kaputt lachen.
Dalaran fliegt zum Beispiel, so Geschichten, so Redcon-Sachen halt, ne? Das fliegende Dalaran, das eigentlich erst in WoW zu fliegen beginnt und so Sachen.
Das ist ein bisschen was anderes. Sie verändern die Lore, das stimmt. Also so die Hintergrundgeschichte stimmt auch nicht ganz, passt nicht ganz zu dem, was in Warcraft 1 passiert. Allerdings eher in Details. Also es stimmt nicht ganz, welche Person wann auf wen anders trifft und aus welchem Grund. Ich will jetzt nicht genauer ins Detail gehen, für Leute, die den noch anschauen wollen. Also man merkt schon, wenn man die Lore ein bisschen kennt und auch Bücher dann teilweise gelesen hat, dass sie da einiges abgeändert haben, aber so in den Grundzügen, auch daran natürlich, dass eigentlich fliegen dürfte, völlig richtig, aber in den Grundzügen passt es schon, also schon einigermaßen nachvollziehbar und logisch, aber wirklich dieses Dramaturgische. Ich weiß nicht, der Duncan Jones hat ja vorher auch Moon gemacht, was ein wunderbarer Film ist, finde ich, super Science-Fiction-Film. Und da muss ja irgendwie was drauf haben in der Richtung. Aber bei Warcraft geht vieles davon schief. Weil in der ersten Filmhälfte reisen sie ständig hin und her und müssen diese Reisen auch immer zeigen. Egal, ob es jetzt irgendwie per Greif ist oder irgendwie per Magier-Teleport. In der zweiten Hälfte wird es dann ein bisschen mehr Tempo, aber es wird auch nicht viel erklärt. Da gibt es dann total absurde Szenen, wo dann irgendwas passiert und alle stehen nur da und du denkst dir, was ist das jetzt? Auch da gehe ich lieber nicht näher ins Detail. Aber wie gesagt, als Film, aus so einer handwerklichen Hinsicht ist es nicht wirklich gut gemacht, aber als Warcraft, als einfach wenn man als jemand ins Kino geht, der einfach dieses Universum mal auf der Leinwand sehen will, ist es auf jeden Fall, finde ich, ein Film, den man sehen sollte. Es ist nicht wie so eine Hitman-Verfilmung oder sowas, wo du reingehst und sagst, großer Gott, ja, was haben die draus gemacht? Timothy Olyphant ist ein cooler Schauspieler, aber das kann man dem noch nicht antun. Also Warcraft ist definitiv anders. Wie gesagt, wer so ein alter Warcraftler ist und die Serie entweder von Anfang an kennt oder auch mit World of Warcraft angefangen hat, haben ja viele jüngere Leute, da kann sich den absolut anschauen, finde ich.
Das wäre meine Frage gewesen, weil World of Warcraft haben jetzt doch zuletzt mehr gespielt als jetzt die alte Warcraft-Serie oder jetzt auch, okay, klar, Dota und so, gut, Warcraft 3, aber ist dann ein Film, der die erste Ausgabe einer Serie zum Thema hat, spannend und verständlich für einen, der nur WoW gespielt hat, wie die ganzen Kids heutzutage?
Ich finde schon, ich finde sogar, das ist ein Teil, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Teil des Kalküls, das dahinter steckt, das überhaupt auf die Leinwand zu bringen, weil natürlich Blizzard weiß, dass viele der jungen Leute, die mit World of Warcraft erst angefangen haben, überhaupt nicht wissen, wo das Universum herkommt und wie es denn damals begonnen hat. Ne? Du weißt schon irgendwie, ja, dieses dunkle Portal steht da irgendwo rum und irgendwann sind da mal wohl mal ein paar Orks durchgekommen, aber wie war das denn damals? Also das ist ja eigentlich noch anders als wir, jetzt muss ich selber sagen, alten Säcke, die dann da drin sitzen und sagen, stopp, Moment, das hat Medivh an der Stelle aber so nicht gemacht, ja. Den jüngeren Leuten ist es wurscht, ja? Die gehen halt rein und sehen dann, wie ihr Universum angefangen hat. Und ich vergleiche das immer ein bisschen, oder ich habe jetzt halt dann im Nachhinein ein bisschen verglichen, Gespräche mit den Kollegen, so ein bisschen mit dem Cinematic Universe von Marvel. Oder von den DC-Comics, die ja auch immer ein bisschen anders sind, als man es eigentlich aus den Comics kennt. Bin da kein Experte, aber das habe ich mir sagen lassen. Und auch da, wenn man irgendwie als jemand reingeht, der schon in den 1820ern Batman gelesen hat, in einem Batman-Film, dann sagt man auch, oh my, ne, was ist denn da passiert? Aber als jemand, der einfach so Batman irgendwie kennt, ja, so, keine Ahnung, von der Zeichentrickserie damals auf ProSieben im Frühprogramm und dann reingeht und sagt, wow, das ist ja cool und gar nicht weiß, was da irgendwie an der Lore groß anders ist. Also auch für die Leute, finde ich, ist er eigentlich ganz gut anzuschauen.
Und man versteht ihn dann doch so storymäßig. Ich meine, es können ja schlechte Dialoge sein, aber die Story ist noch einigermaßen rund oder ist beides schlecht? Die Story ist schlecht und die Dialoge sogar sind schlecht.
Sie ist schon in sich stimmig, würde ich sagen. Okay. Logisch. Also du verstehst, was passiert. Es ist, sage ich mal, klar, was die Bedrohung ist und wer sie verkörpert. Es ist auch klar, dass die Orks nicht unbedingt die Bösen sind, was ja irgendwie so ein Ding war, was Blizzard relativ wichtig war. Deswegen hatten sie ja damals auch den Regisseur gewechselt. Es war ja dann ursprünglich der Sam Raimi. Und da waren sie aber mit dem Drehbuch nicht happy, weil da die Orks irgendwie böse waren, sagen sie jetzt zumindest. Und jetzt haben sie ja das neue Drehbuch, da sind die nicht alle böse, sondern haben auch teilweise nachvollziehbare Motive. Nicht unbedingt komplexe, aber immerhin. Ja. Und ja, also ich finde, man kann ihm gut folgen. Es ist auch am Ende klar, was passiert ist. Es ist ein bisschen ein offenes Ende, logischerweise, weil irgendwie wollen sie wahrscheinlich noch eine Fortsetzung machen. Und er erklärt nicht ganz alles, wenn es um Details geht. Also ein paar Sachen ist wahrscheinlich, wenn man irgendwie nicht so Warcraft-kundig ist, sind dann Sachen, wo man einfach stutzt, wie zum Beispiel, wenn irgendwie, da gibt es irgendwie braune Orks und grüne Orks. Und es wird zwar in Details angedeutet, aber du sitzt dann trotzdem, wenn du es nicht weißt, im Kino und fragst dich, so eigentlich? Oder auch andere Sachen, da gibt es ein altes Artefakt und eine geheimnisvolle Frau. Und ja, wenn man so ein bisschen mit der Lore und mit den Wikis vertraut ist, dann weiß man schon so grob, was das sein soll. Aber auch da, wer hat dann keine Ahnung von Warcraft hat, sitzt halt da und sagt, hä? Was sollte das sein?
Also, ja, glaubst du, dass das eher daran liegt, dass die sich so ein bisschen verzettelt haben? Oder also nach dem Motto, ja, eigentlich war der Film mal doppelt so lang und vielleicht kommt dann in einem Jahr die Director's Cut Edition. Oder ist das vielleicht sogar so Absicht, so Rätseln für die Fans? Das könnte man ja auch vermuten.
Also ich glaube nicht, dass es so ein absichtliches bisschen Verschleiern ist, weil einerseits die richtigen Fans wissen es ja schon mehr oder weniger, was denn da passiert ist mit den Orks und so. Der Duncan Jones, der Regisseur, hat ja selber schon gesagt, es gibt irgendwie einen Director's Cut, der 40 Minuten länger ist. Es kann sein, dass der einiges noch erklärt. Man merkt es dem Film, finde ich, in der zweiten Hälfte, die ja echt ein ganz anderes Tempo hat als die erste Hälfte, auch an, dass da einiges mehr noch hätte drin stecken können. Es gibt auch Szenen im Trailer, also zumindest eine Szene, die ich ganz bewusst gesehen habe oder die mir ganz bewusst im Film dann gefehlt hat. Da sieht man irgendwie Orks durch, also es ist unspektakulär, aber sieht man irgendwie Orks durch so Schnee rennen und das kommt dem ganzen Film nicht vor. Und auch da habe ich dann schon gedacht, na klar, da muss noch irgendwie ein Director's Cut kommen. Also ich denke mal, dass der mehr erklären könnte. Könnte aber natürlich auch sein, dass er einfach noch mehr irgendwie schlechte Dialoge hat oder sowas, von denen sie dann gedacht haben, komm, lass lieber raus, das führt eh zu nichts. Aber wie gesagt, dass es eher so ein absichtliches, wir halten ein paar Sachen zurück, ist, glaube ich nicht. Obwohl, doch, vielleicht in einem Aspekt kannst du recht haben, denn die brennende Legion, die man ja aus, die sie in Warcraft 3 ja eingeführt haben, also diese Dämonen, die sich dann da in diesen Krieg einmischen, die eigentlich, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, von Anfang an schon dahinter stecken, also hinter dem ganzen Krieg zwischen Orks und Menschen, was man ja auch in Warcraft 1 wird es ein bisschen angedeutet, in Warcraft 2 wird es deutlicher angedeutet, sage ich mal, in Warcraft 3 wird es dann ganz klar, die gibt es im Film noch nicht. Also es gibt zwar so eine dämonische Seuche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die da auch mit den Orks zu tun hat, aber diese dämonischen Strippenzieher gibt es noch nicht. Und das werden sie wahrscheinlich auch gemacht haben, weil die Lore inzwischen so komplex ist, dass man das in einem Film gar nicht zeigen kann. Also allein schon die unterschiedlichen Dämonen, bis man die dann richtig ausgesprochen hat, glaube ich, gehen schon irgendwie 7 Jahre rum. Mit irgendwie Kiljaden und Sargeras und
was du hast gerade vom Trailer gesprochen. In den USA habe ich ja immer den Trailer gesehen in Kinos und normal, du hast irgendwie, weiß nicht, einen Trailer von Star Wars und so und die Menge ist hocherregt und jubelt und tobt. Und bei den WoW-Trailer, da war immer so verhaltenes Schweigen, kurz mal die Mails checken, kurz mal Popcorn holen gehen, so angesagt. So, hast du auch einen Trailer mal in Deutschland gesehen und die Reaktion da irgendwie, da kannst du darüber berichten, wie das war?
Ja, ist genau dasselbe. Okay. Also auch in Deutschland, also wahrscheinlich auch, weil der vielleicht so der Warcraft-Fan-Querschnitt im normalen Kino dann doch relativ niedrig ist, weiß ich nicht.
Die müssen dann reden zu dem Zeitpunkt abends oder so, oder?
Wer es noch spielt, ja, wer weiß, wie viele Leute es überhaupt noch spielen. Aber es war auch so, dass die Trailer, die wir online gepostet haben, haben auch die Leute drunter geschrieben, naja, haut mich jetzt nicht so von den Socken. Und ich finde auch tatsächlich, das ist ja wirklich der Knackpunkt von dem Ding, ich finde für jemanden, der mit Warcraft jetzt nicht so viel am Hut hat, hab zwar auch von Leuten gehört, die es jetzt nicht so gut kennen und die gesagt haben, ja, ich fand den trotzdem okay. Aber so aus meinem Empfinden heraus, wenn ich jetzt wirklich von Warcraft keine Ahnung hätte und einfach nur einen Fantasy-Film sehen will, muss ich den nicht geschaut haben. Und was noch dazu kommt, ist, die Trailer sehen, wenn man sie in 2D anschaut, also die Trailer gibt es ja nur in 2D, glaube ich sogar, sehen sie teils viel, viel schlechter aus als der eigentliche Film dann in 3D. Ich habe ihn in 3D gesehen, die 2D-Version kenne ich nicht, aber ich finde, in 3D ist er echt sehr, sehr schön. In 2D sieht er irgendwie teilweise ein bisschen, zumindest aus den Trailern, ne, sieht er ein bisschen billig aus. Die Effekte sind einfach nicht so schön, weil auch ein Kritikpunkt, den viele Leute haben.
Apropos Schnitte, das Interview hatte ich auch gelesen mit dem Duncan Jones, dem Regisseur. Da ist übrigens ja noch ein wunderbares Informationsnugget drin. Ich weiß nicht, wer diesen Running Gag kennt. Die ersten Kinofilme von Duncan Jones waren Moon und Source Code. Und übrigens beide wirklich sehenswert, erstmal nicht getan hat. Und in da gibt's einen Running Gag, und zwar in beiden Filmen taucht ein, was war das, frühe 90er Jahre Pop-Hit aus England auf, The One and Only. Von, wie heißt der, Chesney Hawks oder so ähnlich,
oh, ja,
heißt der Sänger.
Oh ja, genau, also irgendwie so. Chesney Hawks, ganz genau.
Und da wurde natürlich, also schon beim während des Filmdrehs haben da die Journalisten schon ein bisschen gewitzelt, haha, bei Warcraft würde ja leider nicht es schaffen, dieses Lied einzubauen als ein Erkennungszeichen. Aber er hat wohl wirklich eine Szene gedreht mit dem Hawks, dem Popsänger, als Barden in einer Taverne, wie er eine Lautenversion des Lieds gespielt hat.
Großartig.
Leider ist die nicht im Film drin, weil Duncan Jones meinte im Interview, also er fand das wahnsinnig komisch, aber er war leider auch der Einzige. Das war also eine der Sachen, die auf der Strecke geblieben sind. Das ist geschnitten, das ich schade finde, weil das wirklich ein netter Insider-Gag. Apropos Schnitte, ich glaube, just die Szene, wo ich vor gut 2 Jahren am Set war, die ist nämlich auch nicht im endgültigen Film, die ist, glaube ich, auch geschnitten. Ich hoffe, das liegt nicht an mir.
Oh, warst du im Film drin, so als Nebendarsteller?
Nein. Nee. Und zwar, die hatten damals bei Nacht gedreht einen, und zwar, das sei dann ein Flashback, also wie die Trolle mal Sturmwind angegriffen haben. Und ich glaube, das ist im fertigen Film nicht drin. Das bedeutet, dass da sehr viele Leute halt in Motion-Capturing-Anzügen bei Nacht unterwegs war. Und aber es waren also auch der Sir Lothar persönlich, ne? Und der hüpfte da auch schon rum. Und da gab es also so eine kleine Kampfszene und dann halt wieder Cut und Stopp. Und dann kam noch so die Durchsage, wo die ganzen Komparsen daran erinnert worden sind, dass sie in ihrer jetzigen Todesposition bitte verharren möchten, weil gleich weitergedreht wird. Alle Leichen bleiben liegen. Und hieß es jetzt im Interview, das sei eine der Szenen, die nicht im fertigen Film sei, weil war jetzt nicht so wichtig und sie mussten wohl auch irgendwann aufs Geld gucken, weil Jones meinte, das wäre auch schon relativ aufwendig gewesen, da halt die ganzen Trolle noch zu rendern. Frag mich nicht, aber wie gesagt.
Aha, es ist gut, dass du es jetzt sagst. Ich hatte nämlich tatsächlich, während ich den Film noch geschaut habe, mich daran erinnert, das hattest du ja damals in einem Artikel für uns geschrieben, und ich dachte mir noch so, ja. Was hat er denn da erzählt von der Schlacht um Sturmwind? Der ganze Film hat nur 3 Szenen in Sturmwind oder so, oder 4, 5, aber garantiert keine Schlacht.
Da ist richtig gekämpft worden, ja. Hätte ich es doch noch heimlich mit dem Handy gefilmt. Naja, gut. das war, also gut, die Länge des Films ist sicher ein Grund, und das wäre auch eine relativ teure Szene gewesen, und Flashbacks, wer braucht die? Das ist der Grund. Wie gesagt, ich habe nichts damit zu tun, sie haben es nicht aus dem Film geschnitten, weil ich einmal durchs Set gelaufen bin. Nein, ich war ganz brav.
Das Telefon hat geschellt oder sowas.
Genau, mein Retro-Spiele-Klingelton. Aha.
Ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei diesem John Travolta-GIF, wenn ihr das kennt, was so ein bisschen über Facebook kursiert ist, wie Heinrich einfach im Vordergrund so verwirrt, sich einmal umguckt und wieder aus dem Bild geht.
Verwirrt gucken ist meine Spezialität. Ja gut, dann sind wir mal gespannt. Also ich würde mir auch gerne angucken, und ich wollte auch schon ein bisschen recherchieren, und es gibt ja auch eine ganz tolle Filmwebseite, wo ja auch für alle möglichen Länder man sich schon anzeigen lassen kann, in welchen Lichtspielhäusern, in welchen Städten er läuft. Jedes Land ist dabei, nur Kanada nicht. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil der blöde Film ist ja in Kanada gedreht worden. Also das Land ist ja jetzt nicht völlig unbekannt. Und ich habe auch schon mal an den Twitter Account der offiziellen Filmwebseite eine entsprechende amüsierte Bemerkung geschickt, warte aber noch auf eine schlagfertige Antwort. Also es ist unglaublich, also es gibt wirklich natürlich USA, und da merkt man, die Europäer, die waren sorgfältig, die wissen, dass es mehr als ein Land auf dem Kontinent gibt. Es gibt für Belgien oder die Schweiz sogar verschiedene der Landessprache, die haben ja mehrere Landessprachen, angepasste Unterwebseiten. Aber es gibt nichts für Kanada. Also Belgien hat 2 Webseiten, Kanada hat keine. Das ist eine große Ungerechtigkeit. Ja, genau. Das ist so, aber das nur ganz am Rande. Das tangiert euch vielleicht jetzt weniger. Gut, also ich glaube, wir werden das schon angucken müssen, und du weißt jetzt ungefähr, was ich mich einstellen muss, und bin jetzt noch halbwegs gespannt. Und ja, mal gucken. Ich glaube, die europäischen Einspielergebnisse waren jetzt gar nicht so schlecht in der ersten Woche. Es weiß natürlich keiner, wo ja doch einiges an negativer Presse schon rüberkam. Was bedeutet das für das US-Einspielergebnis? Vielleicht macht der Film noch ein Vermögen als Digital-Release, als Blu-ray, keine Ahnung.
Das darf man nicht vergessen, diese ganzen Streifen da von Uwe Boll und Konsorten oder auch noch Resident Evil und so, die ja auch nicht so schlecht waren. Wo kriegen die ihre Kohle her? Meistens wirklich aus den ganzen DVD-Verwertungen und so. Also da machen die deutlich mehr Kohle mit als im Kino. Also wer das Ding da kauft, der mag dazu beitragen, dass wir noch einen dritten oder einen zweiten Teil sehen können davon.
Also eine Blu-ray mit einem Director's Cut würde ich mir alleine dann zulegen wollen, wenn da wirklich der One and Only Baden Auftritt zu sehen ist.
Du hast Uwe Boll gesagt. Ich hatte extra hoffentlich sagt's keiner, hatte ich gedacht noch. Als wir hoffentlich vergleicht es irgendwie keiner mit irgendwas Uwe Boll.
Der Mann weiß halt, wie man Geld macht. Der holt die Fördergelder ab, der verkauft die auf DVD und sagt sich, du, wenn Leute das kaufen, warum nicht? Dann ist ein Markt dafür da.
Aber Warcraft ist doch ein bisschen anderes Niveau als, sagen wir mal, Far Cry der Film, obwohl das auch ein super sehenswerter Film ist, finde ich, wenn man schlechte Filme mag.
Ja, mein letzter Kinofilm zum Spiel war Prince of Persia. Der ist verrissen worden. Ich fand den aber so schlecht gar nicht. Also der war eigentlich gar nicht so schlecht.
Der war tatsächlich okay. War das nicht mit dem Jake Gyllenhaal? Der war wirklich okay.
Ganz genau. Den fand ich eigentlich auch einen ganz, ganz guten so Abenteuer und so Film. Doch, doch.
Also ich glaube, ich habe die erste Hälfte mir angesehen, als er bei uns im Fernsehen lief. Ich war nicht begeistert.
Warte mal den Assassin's Creed-Film ab, dann sprechen wir uns nochmal.
Puh, da bin ich gespannt, was die daraus machen wollen.
Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich klettert der Fassbender halt einfach eine Stunde lang auf Türme oder so. Keine Ahnung.
Oh, da habe ich ja was gelesen, da bin ich ja fast umgefallen nach dem Motto, wie bescheuert kann man nur sein. Stimmt das, dass der Assassin's Creed-Film dass da mehr Szenen in der Gegenwart spielen und nur wenige Szenen in der Vergangenheit?
Ernsthaft? Das wäre absurd.
Also, wenn das so wäre, dann wäre das für mich ein gar nicht erst Reingeh-Grund, weil ich finde schon bei den Spielen die Echtwelt-Szenen immer eher so unangenehme Pausen.
Peinlich wirklich.
Billiger.
Ja, genau. Muss man nicht rendern.
Ja, aber wie gesagt, gut, mal gucken. Also jetzt warten wir erstmal, dass er zu Ende gedreht wird und überhaupt, da wollen wir jetzt nicht gleich hier mit Vorteilen kommen.
Das hat wahrscheinlich einfach Product Placement Gründe. Ich meine, du kannst halt nur so und so viel Produkte in einem historischen Szenario unterbringen, aber du musst die ganzen Product Placements machen, also Cola-Flaschen, Apple-Computer, Bose-Boxen und so weiter.
Ja, was machst du denn in Warcraft? Sagst du dann irgendwie, dass das Bier aus irgendwie kanadisches Bier oder sowas, was zeigen die denn da als Product Placement?
Das stimmt, das würde mich jetzt mal interessieren, sollte es da was gegeben haben.
Das ist ja sein eigenes Product. Wahrscheinlich kann man danach dann alle Charaktere als Actionfiguren kaufen oder so.
Oder das Bundle irgendwie. Kauft Warcraft 4 mit irgendwie dem DVD Special Edition Pack zusammen oder sowas.
Du, da kann man schon noch Geld ausgeben. Die hatten doch, wer war denn noch auf der letzten BlizzCon gewesen? Da wurden ja schon von allen möglichen Firmen so hochwertige, auf jeden Fall hochpreisige Merchandising-Produkte schon ausgestellt. Also von der Handy-Ladestation bis zum Schwertnachbau und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass da eher versucht wird, noch ein bisschen Geld zu machen. Ja, aber ansonsten, Themenkomplex Warcraft-Film oder Filme zu spielen, Spiele zu filmen. Gab's denn überhaupt mal hier eine Spielverfilmung, die wir richtig gut fanden?
Du, Prince of Persia, wie gesagt, das war keine schlechte. Und die frühen Resident Evils waren auch nicht so schlecht eigentlich. Die konnten auch was.
Hm. Wie, Michael, wie würdest du jetzt Warcraft im Vergleich zu einem Prince of Persia einordnen?
Schwierig. Es ist ungefähr dasselbe Niveau, aber mit anderen Stärken und Schwächen. Bei Prince of Persia hat die besseren Schauspieler, also den besseren Schauspieler hauptsächlich, mit dem Gyllenhaal. Der Travis Fimmel, der den Lothar spielt, finde ich in Warcraft noch annehmbar, obwohl der in Vikings auch echt besser ist, also einfach intensiver so spielt. Und die anderen kannst du, also was so irgendwie Glaubwürdigkeit angeht oder auch Ausdruck und Charisma, schwierig. Also was das angeht, war Prince of Persia echt besser. Was so die Handlung angeht, sind sie, glaube ich, nehmen sich wenig. Und Warcraft lebt halt wirklich von diesem Look und auch von der Technik. Also den in 3D anzuschauen ist halt super. Der Sound ist klasse und es sieht halt aus wie Warcraft.
Also beim Auswürfeln haben die so viele Punkte in die Stärke und die Verteidigung gesteckt als in Charisma und Intelligenz oder so.
Ich hatte sehr gehofft, gut, dass sie um Beute würfeln an irgendeinem Punkt in dem Film. Das muss ja alles noch kommen.
Oder sich beschweren über Ninja-Looter oder sowas halt dann da.
Oder alle vorm Auktionshaus stehen und rumhüpfen oder irgendwie sowas. Das muss alles noch oder im Extended Cut. Das sind alles meine Erwartungen an den Extended Cut.
Großartig.
Ja, apropos Warcraft und Extended Cut, wir können ja mal kurz relativ extended noch in eine passende PC-Player hineingucken. Ich bin mir dauernd etwas unsicher nach dem Motto, haben wir schon mal in der Ausgabe geblättert oder nicht? Ich glaube nicht, aber es ist eine ganz spannende Ausgabe, nämlich die 1995 vom Jahresrückblick bis zum Virtual Reality Test ist also alles Mögliche drin, aber ich glaube, anfangen tun wir doch gleich mit dem Warcraft in dieser Ausgabe. Vor allen Dingen, weil wir den Tester von damals rein zufälligerweise in dieser Runde haben. Jörg, woran erinnerst du dich denn noch?
Nein, das war ja das Heft, wo ich bei Lord British gewesen bin. Vergiss Warcraft, Geisterstunde bei Lord British auf Seite 8 und 9. Das waren noch Erlebnisse. Ach, ja, was? Warcraft?
Wer ist da im Bild? Ich sehe Jörg Langer rechts mit langem Haupthaar und Lederjacke, aber links die drei, wer waren das für Typen? Waren das irgendwie Kollegen oder?
Es waren irgendwelche Leute, um Gottes Willen, ich hatte eine Lederjacke an und einen gelb-schwarzen Borussia, um Gottes Willen. Nee, es waren irgendwelche Leute, das war ein, ich weiß nicht, warum ich da hingeschickt wurde, ich glaube, weil ich Ultima-Fan war, das war so ein richtiger, also so ein Luxusausflug. Ich bin mit Business Class in nach USA da geflogen und dann gab's da 3 Tage Programm und dann diese Geisterstunde hier, also das war das Haunted House vom Lord British auf seinem damaligen Anwesen. Aber eigentlich ging's glaube ich, drum, sich Wing Commander anzuschauen und mit Mark Hamill zu Abend zu essen und so Geschichten. Also war ein mondäner Ausflug in meinen ersten
damals,
Arbeitsmonaten. Damals, genau.
Aber wie super. Ich war Jahre später dann auch da. Ich glaube, da hat er schon die zweite Villa dann gehabt. Das war irgendwie 2005, um mir Tabula Rasa anzuschauen. Oh. Ey, aber wurscht, ich habe die Villa gesehen.
Und wie ist der Mark Hamill so beim Abendessen gewesen?
Der hat sich vor allem mit seinen Kindern beschäftigt, dass die sich wohlverhalten am Tisch und sie dann irgendwann recht früh ins Bett gebracht, wenn ich mich entsinne. Und hier der John Rhys Davies, der Gimli, der war auch da und damals mir viel bekannter, weil Herr der Ringe-Verfilmung gab es noch gar nicht, als der Rodriguez in James Clavels Shogun. Ja. Mhm. Und irgendwelche ehemaligen Pornodarstellerinnen, die in Wing Commander mitgespielt haben. Aber ich wusste nie, welche von den Damen das war und habe mich nicht zu fragen getraut.
Muss man aufpassen beim Smalltalk mit Verwechslungen.
Ich hab dann vorsichtig, ich war ja damals noch viel schüchterner als heute, vorsichtig versucht, so von der Oberweite so Rückschlüsse, aber das kannst du alles vergessen. Das Rätsel blieb ungelöst für mich.
Aber da siehst du mal, vergiss den Warcraft-Film, das waren halt noch richtige Schauspieler.
Ja, aber wirklich. Und der Mark Hamill, den kennt man heute nicht mehr, weil der aufgedunsen und fett ist, aber der schauspielert immer noch und gar nicht mal schlechte Sachen. Ich habe so einen Film in Erinnerung, wo es um ein Sushi-Girl geht, also eine Nackte, von der aus dann quasi das Sushi zu sich genommen wird.
Also schon mal erwähnt, der Film, der muss dir echt groß gefallen haben, der Film.
Ja, aber vor allem wegen der Wendung, die mit diesem Sushi-Girl zu tun hat, wirklich großartiger Film. Und da spielt er einen derartigen Unsympathen. Also du kannst dir, wenn du den Mark Hamill als Luke Skywalker oder wegen mir auch als den Dingens da Chris irgendwas in Wing Commander in Erinnerung hast. Also selten hat ein Schauspieler so verschiedene Charaktere gespielt, möchte ich behaupten. Also wirklich nicht schlecht. Wenn ich den Film mal wieder sehe, dann sage ich euch auch endlich, wie er heißt. Ich komme einfach nicht drauf.
Und gleich danach in der Ausgabe ist dann auch dein Interview mit Sid Meier. Also das war schon nicht schlecht, so im ersten Berufsjahr.
Da haben wir
schon losgelassen, ne?
Ja, darum durfte ich auch alle Tests machen in jeder Ausgabe, wenn ich
das
so.
Das war dann die Belohnung. Darfst ein Interview führen mit Sid Meier.
Genau.
Ich werde so ein bisschen gerade rum und springe wirklich tief mal rein. Auf Seite 75 ist der X-Wing, auch apropos Luke Skywalker, X-Wing Collectors CD-ROM. Da ist dann ein Bild der alten und neuen Grafik, oben das Gouraud-Shading der CD-Version, unten das Bild der Disketten-Version, und eigentlich sehen beide verglichen mit heute doch recht jämmerlich aus, muss ich sagen.
Na, jämmerlich schon, aber du siehst deutliche Unterschiede, nämlich das fast runde Cockpit in der neuen Fassung.
Und die beiden Markierungen an dem Heckleitwerk da von dem Ding, ne?
Ja, also bitte, mach das nicht runter. Das war
schon
Unterschiede.
Schon sagenhaft, oder?
Das war ein super Spiel. Das kenne ich sogar noch. Wie gesagt, das ist ja tatsächlich sogar eine. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das Heft damals auch gelesen habe. Ende 94 war das wahrscheinlich, ne?
Das war Ende 94, die 1,95, genau.
Okay, du warst eher ein PC-Player, ein PC-Truck oder ein PC-Games-Leser. Jetzt kannst du es ja mal zugeben.
Tatsächlich PC-Player. Das erzähle ich auch an jedem so Veteranen-Podcast, in dem ich da war, wenn je nachdem, welche anderen Leute mit dabei sind.
Sehr gut.
Nein, PC-Player tatsächlich, ja.
Heinrich hatte schon den Finger am Abzug, also den Sperrbutton. Nochmal Glück gehabt, ja. Richtige Antwort.
Also Gäste, die an dem Punkt das Falsche sagen, die sind ganz schnell bei Roland rausgeschnitten, gell?
Ihr stellt dann Fragen zum Warcraft-Film, da passiert nichts und dann redet ihr einfach weiter.
Aber so ein bisschen kommt mir die Ausgabe jetzt doch bekannt vor. Also hier Lothar Matthäus, Superstocker, haben wir auch schon mal drüber gelacht. Und dann drauf Rise of the Robots. Ich weiß nicht, ob das ein Privy war vielleicht in der letzten Ausgabe, die wir uns angeschaut haben. Irgendwie.
Kann man nicht oft genug drum blättern. Das ist wirklich eine interessante Ausgabe. Ah, und dann genau Lemmings, das All New World of Lemmings. Weil Lemmings 2 Tribes war eher enttäuschend. Aber das All New World of Lemmings, das war dann mehr eher so wie das erste. So mehr spielerisch.
Ich kann die irgendwie nie unterscheiden. Ich weiß nicht genau, welche Lemmings ich gespielt habe und welche nicht. Außer 3D, das weiß ich noch, weil das sieht anders aus. Was ich an so alten Heften immer ganz spannend finde, ist die Werbung.
Ja.
Irgendwelche Lieblingsmotive entdeckt?
Nee, es ist dann halt irgendwie immer Wing Commander 3 für 130 Mark. Allein schon das Mark.
Ja, oder Nummern wie hier The Last Dynasty, Sierra, Seite 89. Da sind dann halt ein einziges Spielbild, der Rest sind Bilder von den Filmaufnahmen irgendwie halt denn da, wo du denkst, was mag das gewesen sein für ein Spiel? Wir wissen es nicht. Und das war dann halt mit traumhaften Mischgrafiken, sagt die ASM. Also ich glaube wirklich, ja, den Spruch habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Mischgrafiken.
Super.
Ja, passend zur WM, ich blicke hier gerade auf Seite 96, Lothar Super Soccer, also Lothar Matthäus Super Soccer. Und gab es da eigentlich mehr als ein Lothar Matthäus Spiel? War das das Einzige? Ich kann mich dunkel entsinnen, da gab es mal irgendeine Presseveranstaltung, natürlich in Deutschland, wo glaube ich, der Meister Matthäus auch irgendwie mal rumstand, oder nicht? Oh. Aber das wisst ihr alle nicht mehr. Ich glaube, ihr habt ja keine Sportspiel-Koryphäen in der Runde, oder?
Da durfte man nicht hin. Der hast du dann besucht, die ganzen Veranstaltungen wahrscheinlich.
Das war noch vor meiner Sportspielzeit. Die hat erst später angefangen dann mit FIFA 96, glaube ich, das erste FIFA, was ich gespielt habe.
Wobei, ich war auf einem Event gewesen damals. Gab es ein NFL, das Madden gab es dann zum ersten Mal für PC oder sowas halt. Und die hatten in München in irgendeinem Hotel so ein alternden Star der Oakland Raiders gehabt und so. Und der hat dann gezählt, wie toll das alles wäre und so. Und ich habe auch noch so ein Football von dem signiert bekommen. Der liegt irgendwie in irgendeinem Lager rum. Aber genau, das war der einzige Sportevent, auf den ich gehen durfte. Der Rest hat dann der Heinrich für sich abonniert.
Du hast dann sicher auch die kompetenten Fragen dem Football-Veteran gestellt.
Ja, und du hast dann noch meinen Artikel gegengelesen und mich noch gerügt, dass ich irgendwie die Cotton Bowls und irgendwas Bowls verwechselt hätte, weil es dann irgendwie meinte, ja, das wird von Hunderttausenden von Menschen gelesen, das kann man nicht so schreiben, da musst du aufpassen und so, das weiß ich noch wie heute. Da war die Erregung groß.
Auf jeden Fall, es ist auch in der Ausgabe, wo einige wirklich bemerkenswert schlechte Spiele im Test sind, also Creature Shock, Argonauts, CD-ROM, Sensation, die von einigen Medien hochgejubelt worden ist, von uns nicht.
Das war doch diese Kolonoskopie-Simulation, oder?
Ja, das ist halt, du machst einen Schritt, alles vorgerendert und dann taucht das Monster auf und genau. Und was vor allen Dingen lustig war, also wirklich so zwei Seiten nach unserem Verriss, hat der Publisher Virgin damals eine Anzeige geschaltet, wo sie quasi eine Testseite aus der Powerplay genommen haben. Prädikat besonders empfehlenswert. Das ist aus Powerplay geworden, nachdem wir da weg waren. Und haben nur noch drüber geschrieben, die deutsche Fachpresse ist sich einig. PC Games 89%, Powerplay 88%, PC Power, was ist PC Power?
89%. Das war eine britische Übersetzungsnummer, die kam aus England und die haben sie übersetzt so irgendwie ganz, ganz schlimm in Deutsch.
Alle hohl 80. Die deutsche Fachpresse ist sich einig. Zwei Seiten, nachdem wir geschrieben haben, das Spiel ist scheiße. Das war jetzt irgendwie
57, eine witzige... großartig.
Ja! Und das war als Anzeige total witzig und nett. Anzeigen immer gut, Umsatz und so. Aber das Einzige, was doch die Anzeige gemacht hat, ist dem Leser zu sagen, die Einzigen, denen du trauen kannst, das ist die PC-Player. Weil die anderen Klaköre, na gut, lassen wir das. Will er jetzt nicht...
Oder ich habe wegen dir diese Perle verpasst.
Ja, genau. Also viele... kuriose Sachen. Wie gesagt, ich reite jetzt gar nicht auf den Virtual Reality Helm Test weiter vorne rum. Aber dann gehen wir doch jetzt auf Seite 120 zu Warcraft. Also jetzt mal ehrlich, also ich erinnere mich ja auch an vieles nicht mehr aus der Zeit. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen, wie das so war? Warcraft von, das haben wir auch gar nicht als Blizzard-Spiel damals wahrgenommen, weil das lief ja über Interplay in Europa. Ne, und so weiter und so fort. Also irgend so ein neues Interplay-Spiel und Dune 2 kannten wir schon. Command & Conquer kam erst ein Jahr später. Weißt du noch irgendwas? Die Erwartungshaltung, der erste Eindruck von Warcraft?
Nee, das war schon klar, dass es Blizzard war. Steht auch im Artikel drin.
Doch, okay.
Und was auch im Artikel drin steht, da bin ich sehr stolz auf mich, dass es halt doch sehr, ich weiß nicht, wie ich es da formuliert habe, irgendwo wird es drinstehen, dass es doch sehr verdächtig aussieht nach Dune 2. Und was ich erst so im Nachhinein mitgekriegt habe, unter anderem hatten wir da jetzt im aktuellen Retro Gamer, glaube ich, auch einen Artikel drüber drin, mit dem Louis Castle, so der da ein bisschen aus dem Nähkästchen nach all den Jahren geplaudert hat, ist es wirklich so gewesen, dass wohl diverse Dune 2 Programmierer tatsächlich involviert waren, weil sie abgewandert sind zu Blizzard in Warcraft. Und das mag gewisse Ähnlichkeiten erklären, allerdings noch zu einem Zeitpunkt, wo Dune 2 gar nicht erschienen war. Und ja, aber im Prinzip, das war eine schöne Engine-Kopie mit ein paar kleinen Erweiterungen. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass man, glaube ich, bei Warcraft schon links 4 einzelne Einheiten haben konnte und die dann da als Gruppe anwählen. Ich hoffe, das ist es nicht erst in Warcraft 2 gewesen.
Nee, hm, ich glaube, du hast recht, du hast vollkommen recht.
Ja, ja, ich sehe gerade auf Seite, genau, Seite 124, ich sehe auch einen Screenshot, wo man das sehen kann. Und die haben sich doch Mühe gegeben mit abwechslungsreichen Missionen. Aber es war halt von der KI hier genauso dämlich wie Dune 2. Also du konntest gegen Computer also nur mit einer großen Portion Mitleid spielen, weil da musstest du fast nichts können, um das quasi gewinnen zu können. Dafür, das möchte ich doch hinweisen, ist nämlich auch hier als Kasten zu sehen, hatte das Ding halt einen Zwei-Spieler-Modus, was Dune 2 nicht hatte. Und das war schon eine Neuerung, also ein Echtzeitstrategiespiel, das man wirklich zu zweit spielen konnte. Das war damals noch sehr neu und meines Wissens haben die auch gleich noch das Rivalnet, hieß es in Deutschland, was dann auch später mal ja zum Battlenet irgendwie, keine Ahnung wie es genau lief, wurde, haben sie das quasi gleich mitgeliefert, weil du ja damals noch nicht die Freuden des Internets so ohne weiteres nutzen konntest, um online zu spielen. Du hast ja da noch mit ja LAN-Kabel, seriellen Kabel teilweise rumgemacht oder eben solche proprietären Services benutzt. Und wenn ich mich jetzt da nicht fehlerinnere, konnte man das wirklich relativ unkompliziert zu zweit gegeneinander spielen.
Ja, aber du hast recht, das war somit einer der großen Selling Points. Haben wir natürlich auch jetzt nicht so viele Leute auch machen können, wobei, lustige Anekdote, also der, sind wir wieder bei Warcraft, Filmregisseur, der Duncan Jones, Michael hat ja schon bestätigt, dass also die Liebe zum Detail dem Film anzumerken ist. Also der gute Duncan hat nicht nur zumindest in der Anfangszeit von World of Warcraft, also auch so mit Gilde geredet und so. Der hat damals war aber auch noch sehr jung als Schüler auch schon das Echtzeitstrategiespiel Warcraft gespielt und meinte also auch, ja, also er war einer der Verrückten, die den PC zu Freunden in die Wohnung geschleppt haben, um da genau den Zwei-Spieler-Modus über Nullmodem-Kabel zu machen.
Ja, ansonsten, was man noch sagen muss im Vergleich zu Dune 2, das sich doch irgendwie sehr ernst genommen hat, hat halt Warcraft diese ganzen kleinen lustigen Sachen gehabt. Noch nicht so viel wie der zweite Teil, aber ich glaube schon hier gab es so Cheatcodes, wo irgendwelche Tiere explodiert sind oder ich glaube beim Anklicken hast du halt so 3-4 lustige Sprüche bekommen. Also es war schon ein nettes Spiel, also wie auch die Wertung zeigt, allerdings ist auch nichts Großartiges, muss man auch sagen. Also es ja war ein schönes Spiel, aber hatte halt das Pech, dass Dune 2 doch ein Jahr oder so, glaube ich, früher gekommen ist, so ein halbes Jahr und einfach als, nee, das war bestimmt ein Jahr.
Mehr.
Ja, das habe ich ja noch auf dem Amiga gespielt und das hier war ja schon PC. Aber
also auf jeden 18 Fall, Monate.
Ja, also es war schon deutlich vorher und galt halt einfach als im Prinzip das die Nummer 2 und ja. Dann gab es noch.
Passt ja, 83, ich glaube nach damaligen Maßstäben, 83 für das erste Warcraft haut schon hin.
Boah.
Ja. War schon eine gute Wertung.
Ich weiß dann nur, dass irgendwie ein Jahr später oder zwei, also die Erinnerung wird immer nebliger, dafür kann ich mich lustigerweise an Dinge erinnern, als ich 5 Jahre alt war, das muss jetzt kurz vor der Alterssenilität schon bei mir sein, aber dann kam ja nicht allzu viel später, kam ja das Warcraft 2 mit viel schönerer Grafik und Seekämpfen und allem möglichen und ich weiß nicht, warst du da noch da?
Heimlich. Oh ja, ich habe das alles mitgekriegt, ja, keine Sorge.
Wo ich es dann gewagt habe, Command & Conquer wesentlich besser zu finden und dann wurden da Krisenmeetings.
So groß war der Unterschied aber nicht. Das war ein paar Prozentpunkte. Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, Warcraft 2 ist scheiße und Command & Conquer ist toll.
Ich glaube, es war 87-90 oder 88-90. Es war wirklich so lächerlich. Aber die haben sich halt echt aufgeregt und ich dürfe nie wieder ein Spiel von Blizzard testen und so weiter. Also
Du musst vielleicht noch dazu sagen, das war damals nicht Blizzard selber, das war damals
das irgendein war Virgin,
deutscher
ja, das war
Vertrieb, so der PR-Partner, also aber ja, die Diskussion kann ich mich noch entsinnen. So, es war, weil ich immer lustig bin, also der arme Chefredakteur, der die Spiele selber jetzt nicht getestet oder vielleicht mal sich kurz angeguckt hat, aber halt jetzt nicht so tief drin war, weil der dann immer behelligt wurde und ich habe dann auch mal gerne mit den Schultern gezuckt und gesagt, mein Gott, das ist der Redakteur und der hat die Kompetenz und der hat sich das lang genug angeguckt und wenn das seine Meinung ist, dann ist es halt so.
Ha, die Wertungen waren völlig richtig. Ich fand das super.
Okay, so, jetzt haben wir es mal vor neutraler Stelle bestätigt.
Juhu. Da fehlt übrigens ein Punkt am Ende des Artikels. Wir hatten das gegengelesen.
Ich glaube, in den Ausgaben damals, da fehlte so einiges. Da ist ein fehlender Punkt. Das war relativ harmlos. Na gut, aber ansonsten, also wir werden es sicher wieder verlinken. Wer noch mal in der Ausgabe blättern will, sind alle möglichen amüsanten Sachen drin. Florian Stangl testet einen Gitarrenlernkurs und was nicht alles.
Ich sehe gerade, es kommt sogar ein Filmcharakter in dem Warcraft-Artikel vor.
Oh.
Ritter Lothar.
Ja, natürlich.
Siehst du mal.
Der Lothar, aber klar.
Lothar Matthäus.
Jetzt, Moment mal. Die Konspiration wird aufgedeckt im Spieleveteranen-Podcast. Ja, und von der Vergangenheit flanken wir doch zurück in die Gegenwart, denn wir haben ja noch die allseits beliebte Rubrik Was haben wir zuletzt gespielt? Auch bekannt unter dem Titel Jörg Langers lustige Monologe.
das war's. Heinrich, alles lasse ich mir hier nicht bieten.
Und wer will denn loslegen? Drängt sich einer vor oder fangen wir mit dem lieben Gast an?
Also wenn Jörg anfängt, kann ich kurz mal einen Kaffee kochen gehen oder sowas halt. Ich weiß ja nicht, wie ist die Sachlage hier.
Dann fangen wir doch mit dem lieben Gast an.
Ich sag mal schnell.
Du bist übrigens der liebe Gast, keiner fühlt sich angesprochen.
Ach so. was spiele ich gerade? Immer noch Stellaris, witzigerweise. Das ist dieses 4X-Weltraumstrategiespiel von Paradox, von den lieben Schweden. Witzigerweise in Echtzeit, eigentlich normalerweise sind das ja so Rundenstrategiespiele, aber das ist tatsächlich, ist nicht so super komplex oder so, also da hat Paradox schon ganz üblere Hämmer losgelassen auf die Spieler.
Oh ja.
Aber ich liebe einfach alles, was im Weltraum spielt, sowieso, deswegen mag ich auch Warcraft so gerne, halt, egal.
Sowieso, die Trainer sind auch Raumfahrer, ne?
Also, ja, genau. Oh Gott, hör mir auf damit.
Große Raumfahrer-Nation.
Moment, wenn wir damit...
Die Raumfahrer-Nation ist großartig.
Darüber können wir gerne mal eine Stunde
diskutieren. Kamen die auch im Kinofilm vor eigentlich, die Drainai so? Sind die so rumgeflogen oder?
Da wäre ich aufgestanden und gegangen. Es kam Drainai vor übrigens. Wurde aber auch nicht erklärt. Da sitzen irgendwie so blaue Avatar-Viecher in Käfigen, aber der Film sagt nichts dazu. Naja, aber Stellaris, muss ich sagen, macht mir echt immer noch tatsächlich, also ich spiele jetzt nicht ständig am Stück oder sowas, da würde ich, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig werden. Und so viel Zeit habe ich dann auch wieder nicht, wenn ich die ganzen Let's Plays noch schauen muss. Aber das macht
beim
mir
Spielen
tatsächlich
schauen,
immer noch viel
beim
Spaß.
Spielen schauen.
Bitte?
Beim Spielen schauen. Wenn du wartest darauf, dass irgendwie deine Sammler die nächsten Rohstoffe reinbringen aus Fernseh, Sonnensystem, kannst du nebenbei Let's Play auf dem Handy laufen lassen oder so. Das geht auch, oder?
Das mache ich tatsächlich auf dem Laptop. Das mache ich tatsächlich. Ich mache es da, bei City Skylines habe ich ganze Let's Play-Serien nebenher geschaut.
Hui.
Ja.
Jetzt kommt's raus.
Die jungen Leute, die können halt multitasken, sage ich mir immer, gell? Das sind die Gehirne entsprechend jetzt gepolt.
Ich schreibe auch hier gerade nebenher mein Buch. Aber das
nebenbei. Memoiren, ja.
Mein Auftritt beim Spieleveteran-Podcast.
Jetzt ist es ja komplett. Ich habe alles erlebt.
Hinter den Kulissen.
Oh.
Die Wahrheit.
Mir ist gestern auf Twitter, ich habe ja schon vor Jahren, ist mir David Hasselhoff gefolgt. Da dachte ich schon eigentlich, mein Leben ist vollkommen. David Hasselhoff folgt mir auf Twitter, alles ist gut. Gestern. Vorgestern, besser gesagt, am Donnerstag. Nee. Mittwoch. Mittwoch folgt mir Nolan Bushnell. Da dachte ich, okay, jetzt muss ich nichts mehr machen. Jetzt kann ich auch in Ruhe mich zurücklehnen und sagen, jawohl, der Veteran folgt dem Veteran. So muss das sein.
Wahnsinn. Aber sie haben noch nicht Interaktion betrieben mit dir. Die folgen dir einfach mal und gucken.
Die folgen mal so, aber ich gucke so Nolan Bushnell, der folgt nicht so vielen Leuten. Also Hasselhoff ist wahrscheinlich so also PR-Account, aber ich dachte, okay, wie kommt der auf mich? Aber okay, Nolan Bushnell, ja. Jawohl, aber sorry. Ja,
du hast jetzt den heißen Draht für die nächste Geschäftsidee, weißt du ja, wo du die mal hintweeten kannst.
Genau, wenn ich irgendwelche Pizzaketten starten möchte mit Spielen im Tisch, dann weiß ich Bescheid.
Und die Kellner sind als Orks verkleidet.
Grün oder braun, aber ist die Frage.
Das kommt drauf an, was du bestellt hast.
Also Vegetarier kriegen grüne Orks und die Fleisch auch kriegen braune Orks oder was?
Ja, gar nicht schlecht. Davon, dass wir das hier jetzt wirklich improvisieren, habe ich schon Schlimmeres gehört. Sehr. Okay, zurück zu Michael.
Ich war nicht fertig.
Woran ist es cool? Ach so.
Warum ist denn cool? Stellaris. Sag mal, warum es so cool ist. Ich meine, ich bin ja auch so, ich spiele ja so gelegentlich so Strategiegeschichten, aber so Echtzeit bin ich immer so ein bisschen Feind, muss ich sagen. Ich brauche immer so in meinem Alter schon so Runde ist schon schöner für mich als Echtzeit.
Also es ist ja pausierbar wenigstens. Okay. Also du bist jetzt nicht wirklich hektisch oder so. Es sei denn, du führst einen Krieg, dann kämpfst du meistens an irgendwie 25 Fronten gleichzeitig. Was es so cool macht, finde ich, ist einerseits so die erste Spielphase, was so ein bisschen, ich fliege hinaus ins All und entdecke seine Geheimnisse ist. Die finden zwar allesamt nur in Textfenstern statt. Also die Präsentation ist sehr, sehr nüchtern und trocken. Paradox üblich einfach. Aber ich finde da so viele Geschichten wieder, die ich aus anderen Universen kenne. Das ist irgendwie der seltsame Monolith im Orbit eines Planeten, den ich dann irgendwie aufstöbere, oder der Planet voller Primitiven, die, weil sie von meinen Wissenschaftlern beobachtet werden, so eine Art XCOM-Gruppe gründen und dann anfangen, meine Shuttles abzuschießen, mit denen ich doch eigentlich nur Leute entführen will, cool, um sie zu erforschen. Solche Sachen. Da steckt echt eine Menge von drin. Das Ding ist, das sind alles Geschichten, die musst du dir selber vorstellen. Das Spiel illustriert davon halt relativ wenig, außer mit so Bildchen und eben relativ viel Text. Aber es gibt jetzt keine Zwischensequenzen, so für jüngere Leute, noch jüngere Leute. Allein schon diese Motive dann da wieder zu treffen und einfach so sich seine eigene Sci-Fi-Geschichte daraus zusammenzustöpseln, finde ich einfach cool.
Okay, also nur ein Spiel? Also könntest du doch ein zweites nennen, aber du musst nicht. Ansonsten gehen wir zum nächsten Veteran.
Ich spiele nicht mehr so viel. Ich habe ein bisschen Total War Warhammer gespielt, aber das ist nicht meins. Das war mir ein bisschen... Also ich mag ja Total War sehr gerne, ich finde Warhammer ganz cool, zumal es ja irgendwie die Ursuppe von Warcraft ist eigentlich. Aber das war mir irgendwie zu straight. Irgendwie. Also kannst du irgendwie... Ich meine, Rome hat seine großen Macken, ja, oder Rome 2, aber da hatte ich einfach das Gefühl, ich kann mehr machen und habe mehr Möglichkeiten, und bei Warhammer ist mir das irgendwie alles zu streamlined ein bisschen.
Da kann er jetzt gleich Jörg widersprechen. Oder soll ich vorher, ich bin auch kurz, soll ich als Puffer vorher reingehen? Also ich hab auch irgendwie fast nichts Gescheites gespielt, außer, das zählt ja nicht, schon oft genug erwähnt worden, Hearthstone und die wirklich gelungene Erweiterung, das, wie heißt es in Deutsch, Flüstern der alten Götter, ist halt immer wieder nett, mal für ein Viertelstündchen. Man spielt das so vor sich hin. Ein Spiel, das ich wirklich angespielt habe, auch wenn es erst im Herbst erscheint, bei einem Presseevent, Civilization 6, ist jetzt, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil das war so auf 60 Runden beschränkt. Das NDA ist, glaube ich, auch.
Schon eine Menge, 60 Runden ist ja schon nicht schlecht, oder?
Oh ja, gut, in der Anfangsphase kannst du nicht so viele machen. Das kriegt man so in einem Stündchen locker unter. 60 Runden ist halt gemein, weil das ist dann genau der Punkt, wo es gerade interessant wird. Dann wird man dann so weggezerrt. Weil du hast so gerade, jetzt habe ich da den getroffen und den und die Forschung und da die Stadt gerade gegründet und hier. Und das hat mich dann auch wieder ein bisschen verleitet, wieder nochmal Civilization 5 rauszukramen. Vor allen Dingen hatte ich auch mal irgendwann mir auch mal... da kam man noch die ganzen Erweiterungen raus und die hatte ich aber auch dann gar nicht mehr richtig gespielt. Da habe ich noch mal ein bisschen Civ 5 gespielt, dann erst zur Einstimmung und wieder ein bisschen Civ 6 und das hat schon was. Also auch wenn das schon eins von den Spielen ist, die so ein bisschen einem Angst machen, einfach so viele Stunden und überhaupt. Aber Civ 6 muss ich ganz ehrlich sagen, so ganz spontan, ja, also so alles, was sie da anders machen, macht für mich soweit Sinn. Aber wie gesagt, 60 Runden ist jetzt wirklich noch kein Urteil. Aber wenn das rauskommt, das würde ich auf jeden Fall freiwillig nochmal spielen, weil jetzt so die Städte haben jetzt verschiedene Felder auf der Weltkarte und man kann Distrikte bauen, Spezialisierungen. Grafik finde ich sehr, sehr gelungen, auch wenn sich da die Geister dran scheiden, alles ein bisschen bunter und knuffiger und ja, muss man gucken. Aber das ist, damit kann ich ein bisschen angeben. Ich habe zumindest ein bisschen Civ 6 gespielt und, oh, das ist vielleicht noch ein lustiges Thema. Also eine Neuerscheinung, die eigentlich sehr interessant ist, die ich aber jetzt irgendwie nicht, oh, ich habe sogar noch zwei Spiele, die ich nicht spiele. Aber die ich trotzdem erwähnen möchte.
Nee, deine ewigen Monologe gehen einfach nicht. Heinrich, die User da draußen schnarchen schon.
Also ganz kurz. Also A, Uncharted 4 auf PlayStation 4 muss ich mir irgendwann mal privat kaufen, wenn ich Zeit und Geld habe. da habe ich richtig Bock drauf. Und im Prinzip, ich weiß noch nicht so recht, was ich mit Overwatch von Blizzard mache. Das habe ich in der Beta eigentlich gerne gespielt. Ich habe jetzt also auch keine Endversion. Und ich habe halt bei diesen rein Multiplayer-Shootern so immer ein bisschen so Probleme im Sinne von, was ist der Sinn und Zweck? Also dieses, ne, also so ganz so eine Einzelspielerkampagne, so gut Overwatch gemacht ist und die Charaktere und überhaupt, es ist halt noch so ein Dauerzeitfresser und da habe ich eigentlich schon Hearthstone und das kann ich auch auf dem Smartphone spielen. Da weiß ich nicht. Also wenn sonst jemand das auch mal jetzt die Endversion auch gespielt hat, würde mich eine Meinung interessieren. Noch zu Overwatch, aber wie gesagt, ich bin nicht so der Multiplayer-Only-Fan.
Ich muss das Ding noch spielen. Ich sprach gestern auch noch mit einem Kollegen, nicht aus der Medienbranche per se, der war auch Fan von solchen auch großer Warcraft und überhaupt und Dota mal versucht, aber dann meinte er, ja, Dota allem Fluchen, Mitspieler und League of Legends, was er findet, ist halt, aber nur eben zweiter Hand, dass es da weniger Twitch-Gaming ist, also du musst nicht weniger viel reagieren, noch schnelleren Internetzugang haben, sondern da geht's darum, wie du halt deine Teams zusammenstellst bei Overwatch. Also das lockt mich ein bisschen eher rein und ich werde hoffentlich dann zum nächsten Podcast ein paar Sachen zu erzählen können.
Willst du dann gleich weitermachen oder schieben wir Jörg vorher rein? Da hat er eh nie was zu erzählen.
Taktisch günstiger ist wahrscheinlich auch ganz Ende zu packen. Da können wir sagen, wir müssen leider aufhören, aber ist auch gemein andererseits wieder. Bei mir ist recht schnell auch. Ich hab witzigerweise auch Hearthstone wieder gespielt. Hearthstone. War erst ein bisschen fuchsig, als ich dann hieß, es hieß ja Standard, die ganzen alten Pakete und die ganzen alten Karten gehen nicht mehr und jetzt gehen ja schon die ganzen Naxxramas-Sachen nicht mehr und die anderen, viele meiner guten Karten wurden ausgedünnt. Mein Messerwerfer ist teurer geworden, beziehungsweise kann so Kleinigkeiten halt. Hab dann mal ein Deck zusammengestellt aus ich habe auch wirklich keine großen Karten mehr gekauft diesmal für diese neue Erweiterung. Hab also die meisten Sachen wirklich so 2, 1, 2, 3 Mana-Punkte teuren Karten, ein paar größere noch dabei. Mein guten alten Leroy Jenkins und Tyrion muss dabei sein für meinen Paladin. Und stelle fest, trotz meiner eher Nulpenkarten kann ich immer noch damit einige Leute ziemlich gut ärgern und so. Also da hat es mich wieder gepackt und ich werde es auch wieder ein bisschen öfter spielen müssen. Dann gab es ein neues Update zu The Division, wo ich aber jetzt sagen muss, da bin ich ein bisschen durch nach 250 Stunden Hüstel. ja, dieses neue Update ist halt, hier sind nochmal ein paar neue Sets, hier ist ein neuer so Pseudo-Raid und wir haben jetzt eine neue Sache, um euch in der Spielwelt dazu belassen, ein bisschen mehr. Es gibt jetzt die Möglichkeit, in den Stadtteilen so kleine Aufträge zu erfüllen. Dafür gibt es Punkte. Und mit den Punkten kann man dann in seiner Basis Steckbriefe, so sage ich es, nenne ich es mal, halt für High-Value-Targets bekommen. Und die kann man dann auch wieder umhauen und dafür gibt es dann wieder ein paar Gegenstände und so. Und angeblich wurde dann die Itemisierung verbessert und so. Und ich dachte mir, okay, gut, ich gucke mir an, was ich mit meinem teuren Geld oder teuren Punkten, die ich dann erspiele durch die ganzen Klamotten, was ich dann da irgendwie mir kaufen kann. Naja, und so richtig gut war das noch nicht itemisiert. Also Motto, ich habe eine Waffe und die hat halt Eigenschaften. Und eine Eigenschaft ist 30% mehr kritischer Schaden. Oder alle Kopfschüsse haben 20% mehr Schaden. Das ist eine gute Sache für jeden Schuss. Und dann gibt es Waffen, die haben die letzte Kugel im Magazin kann mehr Schaden anrichten. Oder die erste Kugel im Magazin kann einen Bluten-Status hervorrufen. Und das sind halt zwei Statusse, die sind eigentlich nicht wirklich gut miteinander vergleichbar. Also dann ist es klar, es ist nur Min-Maxing, man rollt so lange neue Waffen und baut sich die, bis sie halt eben die gewünschten Fähigkeiten haben und da, naja, da habe ich dann als aus der Not eine Tugend gemacht und habe Destiny gespielt. Weil Destiny April-Update, ein paar neue Sachen und habe gesagt, ja, Destiny, warum nicht wieder mal in den Weltraum? Weil da hat Bungie echt nach wie vor das Händchen, wenn ich spiele und sage mir, ah ja, ist schon Musik und Grafik und alles drumherum, das Ding ist immer noch sehr, sehr rund. Und das war's von mir.
Ja, ich will euch gar nicht so lange vom Rollator fernhalten, alle miteinander. Ich beschränke mich auf so meine 3-4 Top-Erfahrungen im letzten Monat. Das Dark Souls spiele ich ja, wie gesagt, wegen Let's Play, das zählt ja nicht so ganz. Aber was mich wirklich positiv überrascht hat, war Doom. Da hatte ich ehrlich gesagt gar keine Erwartungen dran. Obwohl Doom ist für mich ein ganz mit Erinnerungen und positiven Erinnerungen besetztes Thema. Unter anderem bin ich durch Doom ja sozusagen zur PC Player damals gekommen. Das war nämlich einer meiner Vorstellungsartikel.
Ach so? Und dann ja, hast du den Strategieexperten gemacht. Wie ist denn das passiert?
Ja,
habe ich genau hingeguckt.
Weiß ich auch nicht. Die Stelle war gerade frei. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Also am Anfang war ich so ein bisschen fremdelnd mit dem Ding und ist das schnell und so. Aber also dieser pure nackte Tötungsspaß, der da entsteht bei Doom, wenn du halt wirklich durch die Arenen flutscht und ständig ausweichst und dann die Kettensäge auspackst. Also so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr mit einem Ego-Shooter. Und ich muss auch gleichzeitig sagen, dass mir diese neuen Call of Duties immer mehr auf den Sack gehen, weil ich einfach es nicht mehr trage mit diesen Skriptereignissen und den immer moderneren Waffensystemen und Nanorobotern hier und da. Und das Doom ist wirklich ziemlich geradlinig, obwohl die auch so ein bisschen Upgrade-Zeug machen. Und also echt positiv überrascht, auch relativ lange, so 10, 12, 13, 14 Stunden spielt man da dran. Und das Einzige ist, es hat halt eine Story, die man nicht unbedingt auf mehr als 2 DIN A6 Seiten unterbringen würde, aber wer will auch groß eine Story? Und es ist halt so eine Abfolge von Arenen, also man hat jetzt wenig so, ich laufe Gänge entlang und mach das und es ist einfach so Waffe einsammeln, paar Gegner töten, dann löst du die Arena aus und kämpfst da teilweise 10 Minuten am Stück
und dann ist wieder
zwei, drei Minuten Ruhe.
Keine langen Cutscenes über die traumatisierenden Kindheitserlebnisse von irgendwelchen Dämonen, die damit erklären, warum.
Genau, die gibt's ja vorherweise nicht. Was sie so ein bisschen unnötigerweise haben, sind so, ja, ein bisschen von System Shock geklaut, so Audio-Logs. Und du weißt natürlich, wenn dir irgendjemand via Funk oder Terminal sagt, er will dir helfen und das auch noch mit einer Computerstimme, dass derjenige natürlich wahlweise der Teufel persönlich oder eine KI ist, eine böse. Und dass die KI dann wohl schon in System Shock war. Aber ansonsten, also sehr, sehr.
Spoiler!
Ja, sehr geradlinige, zum Teufel. Sehr geradlinige Geschichte und also wirklich für mich eine ganz, ganz schöne Abwechslung vom üblichen stumpfen Strategenalltag. Und Strategenalltag, da möchte ich zu Fire Emblem Fates kommen. Ich bin ja der größte lebende, im Westen zumindest, Fan der Fire Emblem Serie. Und war trotzdem nicht so ganz begeistert davon, weil es so sehr dasselbe in Grün ist und so ein bisschen inkonsequent in der Story. Also du kannst nicht richtig böse sein, auch wenn du die Bösen wählst und so weiter. Also sehr solide. Aber jetzt, ehrlich gesagt, für mich ein bisschen enttäuschend, zumal ich den direkten Vorgänger Awakening doch sehr gesuchtet habe und mehrmals durchgespielt und so. Und das wird bei Awakening, glaube ich, nicht passieren.
Bei Fates, nicht bei Awakening.
Genau. Bei Fates natürlich, genau. Also ich habe brav lange die erste Kampagne gespielt, ich hatte mir schon aus USA ja besorgt und so weiter, 2 Monate vor der deutschen Version. Und dann spielst du halt die Herrschaft, dieses zweite Dingens, wo du dich quasi zwischen den beiden Familien für die Falschen entscheidest, für die Bösen, aber dann wird sofort so hingedreht, dass du ja doch der gute Held bist und auch deine Familie ist eigentlich herzensgut, nur der böse König, der aber auch nichts dafür kann, weil er ja von fremden Mächten, und das ist irgendwie, also da habe ich echt so ein bisschen Hass auf Nintendo bekommen, dass sie nicht aus ihrer Eierpopeia alles ist gut und duftet nach Lavender, Ecke da rausgekommen sind. Das fand ich ein bisschen
enttäuschend. Der arme Teufel.
Genau. Jetzt aber zu Total War Warhammer.
Das Streitgespräch beginnt.
Ja, also,
junger Mann.
Ich möchte mich jetzt nicht über Stellaris auslassen, junger Kollege, zumal ich selbst wirklich noch nicht gespielt habe, aber ich vertraue da mal unserem Tester sehr. Aber lass uns mal über Total War, Warhammer reden, abgesehen vom schwachmatigen Titel, den man nicht aussprechen kann. Nee, also lange Rede, kurzer Sinn, Geschmäcker sind unterschiedlich und ich glaube, ich weiß schon, was Michael meint, so mit Rome 2 halt einfach so epischer und so. Aber mir hat das doch sehr gut gefallen. Auch da hatte ich relativ geringe Erwartungen. So, also nennen wir es mal beim Namen. Ich hatte eigentlich vor, das Ding ziemlich abzuwatschen, weil war Rome 2 halt in Vanilla eine ziemliche Enttäuschung. Und dann haben wir das bei Gamers Global auch nicht gleich gemerkt aufgrund des Testprozederes und eben eine zu hohe Note gegeben. Also da war schon so, alte Wunden waren da und da hätte man sich jetzt gerne dran gerecht, so sage ich einfach mal.
Und es war kalt in England,
außerdem noch. Ja, das wollte ich gerade sagen, dann hat es der Hersteller geschafft, diverse arme Journalistenkreaturen nach England zu schippern und im Februar in ein mittelalterliches Dorf zu sperren für einen Tag, wo trotz der bereitliegenden Schaffelle es einfach scheiße kalt war und ich wirklich gefroren habe den ganzen Tag und ich hatte schon eine lange Unterhose an und die dicken Wanderstiefel und entsprechende Socken. Nein, die Lederjacke leider nicht. Aber, also ich war wirklich, und was viel schlimmer war, die Vampire, die dort spielbar waren, haben mich so überhaupt nicht angemacht. Und, ja, und ich war wirklich nicht sehr positiv auf das Spiel euphorisiert sozusagen im Vorfeld. Und dann hat es mich aber doch sehr überzeugt. Und das liegt vor allem daran, dass es im Gegensatz zu den bis zu 17, 18 Fraktionen, die du quasi ohne DLCs von Haus aus der Packung weg hattest bei den früheren historischen Total Wars, die sich aber dann im Grunde durch die Farbe ihrer Uniformen und zwei Spezialkampfeinheiten vielleicht unterschieden haben, hast du hier wirklich vier komplett unterschiedliche Völker. Von denen sind zwei mit so einer Art Erbfeindschaft miteinander verknüpft, nämlich die grünen Dinge mit den Zwergen und die Menschen mit den Vampiren. Und du kannst dann auch nur zwischen diesen beiden Fraktionen und natürlich in deinem eigenen Volk kannst du überhaupt Städte erobern. Und die spielen sich wirklich unterschiedlich. Und ich habe auch alle gespielt. Ich habe mir viel Zeit genommen für einen Test. Bloß nicht für die Vampire, weil die hasse ich und irgendwie haben sie es da geschafft, dass die Schlachtfelder ständig dunkelbraun sind und da hast du dann schwarze Standarten und dunkelgraue Standarten und kannst überhaupt nichts erkennen. Aber die Grünlinge liebe ich, die Zwerge liebe ich und auch das Imperium finde ich richtig schön. Und sie haben es irgendwie geschafft, das Spiel, der Michael hat ja vorhin gesagt, ich glaube, zu streamline zu sehr aus deiner Sicht. Aber ich finde, sie haben vor allem eins geschafft, sie haben über die Helden und die Quest-Battles und auch diese kleinen Quest-Szenen, die man da so absolviert, sie haben es wirklich geschafft, so ein bisschen einen Rollenspiel-Touch reinzubringen. Du kannst auch diese Helden, von denen zwei so legendär sind, also besondere und die anderen sind so generische, kannst du wahnsinnig viel in Sachen Individualisierung machen, mit Waffen, mit Gefolgsleuten, mit einem eigenen Erfahrungs-Skill-Tree, mit, was war das letzte noch, hier mit diesen Waffen, die du denen zuordnen kannst. Und es macht einfach einen Riesenspaß, in die ganze Reichsverwaltung hinzubekommen. Dann greift irgendwann das Chaos an aus dem Norden, schickt erst seine Agenten vor, dann kommen dann die Kampfeinheiten nach. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Die Diplomatie funktioniert zum ersten Mal überhaupt in einem Total War-Spiel halbwegs so, wie man es erwarten würde. Das heißt, unterlegene Feinde bieten dir wirklich auch einen Friedensvertrag an und geben dir das letzte Gold, damit du sie nicht vernichtest. Da hat noch in Rome 2 haben die Barbaren dreckig gelacht, wenn da Rom kam mit 100.000 Legionären und sie hatten noch 70 alte Männer mit einem Holzknüppel in der Hand und einem Fisch in der anderen. Da haben die gelacht und gesagt, Frieden mit dir, ach, geh weg. Und das sind lauter so Geschichten, wo ich das Gefühl habe, dass endlich da mal ein rundes Gesamtpaket entstanden ist. Und obwohl es auf dem Schlachtfeld immer noch ein paar sehr komische Aussätze der KI gibt und auch auf der Strategiekarte, muss ich sagen, insgesamt schlägt sich der Computer ganz klar. Und ich hatte lang nicht mehr so viel Spaß mit einem Total War-Spiel. Also ich kann es nur empfehlen.
Jetzt aber der Kollege Graf in der Gegendarstellung.
Sorry, ich war eine Weile nicht am Rechner. Hat Wolfgang was zu...
Habe ich was versäumt?
Nein. Ich finde, das kann man durchaus so sehen. Es ist ja auch kein schlechtes Spiel geworden. Wenn man Stellaris nicht versteht, das ist was anderes, aber bei Total War Warhammer, finde ich, ist es stimmt schon, was Jörg sagt. Sie haben halt dadurch, dass sie sich auf gewisse Dinge konzentriert haben, weniger Völker, dafür unterschiedliche, kleinere Kampagne, dafür halt geradliniger, was du tun musst. Diese Questschlachten und die Helden, die eine coole Sache sind, die aber halt so ein bisschen die Breite ersetzen, die es halt früher gab und die halt dann auch immer zu Problemen geführt hat in Rome 2 in Empire und so weiter. Also dadurch ist es echt ein gutes und gut spielbares Spiel geworden. Nur für mich persönlich ist es jetzt halt jetzt nicht unbedingt die Offenbarung. Aber nein, ich warte dann halt auf Medieval 3.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Warten auf Medieval 3.
Und ich dachte, warten auf den zweiten Teil des Warcraft-Films, dann sprechen wir uns in 7 Jahren wieder.
In 7 schon, nicht in 10 mehr.
Aber stimmt, auch nur, wenn ihr genug DVDs kauft.
Ja, Blu-rays. Stimmt.
Also, in Japan machen die es ja so, dass diese ganzen J-Pop-Idol-Bands, dass die ihre Konzerttickets irgendwie in die DVDs reinlegen. Also wenn du dann so 100 Coupons sammelst, dann darfst du aufs Konzert und deiner 13 Jahre alten kieksenden Idolin darfst du dann die Hand kurz schütteln. Und da gibt's dann Fans, die dadurch wirklich sich 500 CDs kaufen für ihr ganzes Jahresgehalt, um eben das zu
bekommen. Das ist ja interessant.
Vielleicht wäre das eine Idee auch für die Warcraft-Macher, dass sie quasi euch, Warcraft-Fans, anfixen, dass ihr 10-mal die DVD kauft, oder Entschuldigung, die Blu-ray, damit ein zweiter Film dann
irgendwann mal gemacht wird. Noch besser, Print, hier, Retro-Gamer, GameStar, packt doch einfach entsprechende Gutscheinkarten in eure Printauflagen. Und dann werden die Leser animiert, sich gleich 100 Hefte zu kaufen. Und wenn sie genug Coupons gesammelt haben, dann können sie euch mal die Hand schütteln. Das ist doch eine Idee.
Ja, bis auf die Belohnung, wo so eine, glaube ich, Teenager-Idol-Gruppe doch noch ansprechender ist als der grauhaarige Spieleveteran. Da
steht nämlich Herr Graf vor.
Eine gute Idee.
Ja, genau. Mit seinem dunklen Haupt dann auch wuchern.
Das ist doch langsam noch ein bisschen.
Ja, da müssen wir aber das Geburtszertifizieren, also Entschuldigung, nicht, dass wir hier mit Minderjährigen und so weiter Probleme. Nee, also da müssen wir aufpassen. Gut. Und er sieht ja auch noch so jugendlich aus, der Herr Graf. Also das ist
wissen
ja
wir, das wie alt das Gemeinde Foto ist daran. In dem Heft, wissen wir das?
Was von mir das Foto?
Ja.
20 Jahre.
Einschulungsfoto wahrscheinlich bei dir gewesen.
Alles gut. Ja, das kommt immer echt als Kommunionsfoto. Den Anzug habe ich immer noch. Ja, so ist es. Super Idee, Heinrich.
Kein Geschehen. vielen Dank für die Teilnahme und wir hören uns dann in etwa einem Monat wieder. Viel Spaß bei der Fußball-EM. Österreich ist super, bevor es da übrigens noch böse Briefe gibt. Und wir verabschieden uns mit dem traditionellen, mehrstimmigen
Tschüss. Deutschland!
Spieleveteranen-Podcast Nummer 80 verabschiedet sich nicht ohne vorher auf unsere offizielle Webseite hinzuweisen. Die findet man unter spieleveteranen.de. Ein besonderer Dank gebührt wie immer den Wohltätern und Gönnern, die unsere Patreon-Kampagne unterstützen. Das sind liebe Leute wie beispielsweise Andreas Butter, Christian Kohlheim, Frank Raguse, Markus Metzger, Ramon Schmidt, Mario Müller, Markus Werner, Holger Bergmann und Xena Xerxes. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Sie Roland Austinat sagen hören wollen.
So, Michael, jetzt mal unter uns. Der Jörg ist ja schon im Bett und ich habe die Spoiler wieder vergessen, bis der Film hier in den USA anläuft. Was war denn eigentlich dieses Ding, wo du nicht drüber sprechen wolltest, über den Warcraft-Film?
Also, ich kann es dir sagen, aber du versaust ja damit den Film. Aber gut, ich verrat's. Am Ende, diese Raumschlacht zwischen den Draenei und den Protoss, während gleichzeitig das Gitarrentheme von Tristram läuft, das ist so super und so ein cooler Cliffhanger für die Fortsetzung. Ich bin schon echt gespannt.